Hopcast,
der Craft Beer Podcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind Stefan
und Regine. Hallo.
Und wir haben etwas Schönes für euch im Programm dieses Mal. Mit ein bisschen Verspätung, denn wir haben einen Podcast mit Esther vom Bierland dazwischen geschoben und wir hatten letzte Woche unseren Live-Hopcast-Podcast-Premiere.
Und die Premieren geben sich hier praktisch die Klinke in die Hand, denn heute ist auch eine Premiere. Es ist nämlich unser erster Städte-Podcast. Wir waren in Bremen.
Genau, und dort bei den Stadtmusikanten haben wir ein wenig Bremer Bierluft geschnuppert und Biere getestet und einige Player der Szene dort getroffen. Das war wirklich eine spannende und auch lustige Geschichte.
Absolut, wir haben mit vier verschiedenen Menschen gesprochen und bevor wir direkt einsteigen, wollen wir euch natürlich erzählen, was wir hier nebenbei trinken, denn wir haben auch Biere aus Bremen mitgebracht. Die haben wir ganz tapfer einen Monat lang aufbewahrt und sind nicht rangegangen, damit wir sie heute trinken können. Genau, und wir haben hier als erstes von der Union Pilot Brew. Das ist so eine experimentelle Serie, haben wir den Coco Vorist. Und das zweite Bier, was wir probieren werden, ist das Utopia Weizen. Das ist aus der Mabuse-Serie von Grebhahn.
Genau, wir sind gespannt. Das Ergebnis unseres kleinen Tastings verraten wir euch am Ende dieser Sendung. Zusammen mit ein paar Terminen und noch ein paar anderen spannenden Hinweisen. Aber gehen wir rein in die Materie, reisen wir nach Bremen hin zu Tobias Grebhahn und Grebhahns Biere. Es gibt eine kleine nette Hamburg-Verbindung, Stefan.
Ja, er erzählt das auch noch. Es gab wohl einen Brauerstammtisch. Sein Vater war Braumeister bei einer großen Brauerei in Bremen. Und da gibt es wohl für die Herrschaften, die da jetzt noch arbeiten und die Pensionäre einen Nikolaus-Stammtisch. Und der Tobias hatte halt diese Idee, eine Brauerei zu machen. Und sein Vater war davon eigentlich nicht so begeistert und hat diese Idee dann mal auf dem Brauerstammtisch erzählt. Und die waren alle sehr angetan. Auch gerade ein Brauer aus Hamburg von einer großen Brauerei, nämlich der Thomas Kunst von Ratsherrn.
Genau, und den Thomas Kunst von Ratsherrn trafen wir jüngst und er sagte, Mensch, Tobias Grebhahn, der hat ein richtig gutes Gespür für Biere. Und von dem, was wir dort in Bremen von ihm probiert haben, kann ich sagen, widersprechen möchte ich ihm da nicht.
Absolut. Nee, wirklich tolle Biere und auch ein spannender Typ.
Viel Spaß.
Ja, mein Name ist Tobias Grebhahn, ich bin 46 Jahre alt und ich bin gebürtiger Bremer. Und habe mich vor 4 Jahren dazu entschieden, selber Bier zu brauen. Und bin jetzt seit 2 Jahren hier in einer etwas größeren Halle. Da befinden wir uns gerade jetzt im Trockenbereich des Hallentrakts, der zwei Bereiche sich unterteilt. Hier ist das Malzlager, hier wird der Hopfen gelagert, die Hefe.
Moin.
Die Getreidequetsche, aka Malzmühle, steht hier. Und noch viele andere Sachen, die abgefüllten Biere stehen hier.
Mit wie vielen Leuten arbeitest du denn hier eigentlich oder bist du alleine?
Also in der Produktion bin ich größtenteils allein. Ich habe eine Aushilfskraft hier, mein bestes Pferd im Stall, Stefan, das ist so Karl Faktor. Der ist eigentlich Politikwissenschaftler und der macht hier mal ein paar Stunden die Woche so. Und jetzt ist er auch gerade unterwegs und bringt Sachen halt in unsere Kneipe. Wir bauen ja gerade unsere Gastronomie um, die am Freitag eröffnen soll.
Und die ist auch da, wo sie früher auch war? Oder was, wenn du sagst, bauen um? Also ihr wart ja im Schnurr, ne?
Nee, ganz früher war da im Schnurr, habe ich ja angefangen vor 4 Jahren oder wann das war, mit einer ganz kleinen Brauerei, also eher eine Nano-Brauerei und ein Craft-Bier-Bier-Spezialitäten-Geschäft.
Hieß die damals schon, wie du sozusagen?
Ja, Grebhahns Bier, ne? Anderen Namen hatte ich nicht. Ne? Und da habe ich dann eben halt auch in den Gemäuern da im Schnurr, das war ganz, ganz apart, da irgendwie die Lage und das Gebäude, da habe ich dann noch so Seminare gegeben. Ne? Aber ich hatte natürlich auch, als Bremer selber bin ich fast nie im Schnurr. Das ist also, keine Ahnung. Ne? Da gehst du einfach nicht hin, das ist halt eine Touri-Ecke. Und dann habe ich auch gedacht, ja, das klingt ja ganz gut, Schnurr kann man ja machen, ne? Viel Laufkundschaft und so. Und die Miete war auch in Ordnung und dann habe ich das ja damals gestartet. Wir sind, muss man auch dazu sagen, ja ein privates oder unabhängiges Unternehmen. So, das heißt, ich habe jetzt auch keinen großen Kredit aufgenommen, sondern das kommt dann aus der Familie, das Geld. Mhm. Ja, das ist also alles Eigenkapital. Und klar hatte ich schon die Idee, eine größere Brauerei zu haben, aber erstmal musste ich sagen, gut, musste erstmal dein Produkt hinkriegen. Ne? Das heißt, ich war ja selbst bis zu dem Zeitpunkt Hobbybrauer. Ne? Mhm. Also kommt zwar aus dem, mein Vater ist halt Meister gewesen und der hat lange bei Hakeberg, Becks und so weiter gearbeitet. Aber ich selber bin halt so der Küchenbrauer, ja. Ne? Und gut, das war, ist schon klar, dass du, wenn du eben halt dann größer werden willst, musst du erstmal gucken, ne? Da kann man, muss man doch einen anderen Standard eben halt hinkriegen, so, ne? Und gleichzeitig, ja gut, es ist halt also eine Brauerei, die jetzt, oder wenn wir gleich dann in, eben halt in, den, in die Produktionshalle gehen, oder ich sag mal, oder andersrum, ich habe erst gedacht, okay, wir fangen klein an und gucken mal und haben eben halt dieses Dreierkonzept, mhm, ne? Bierverkauf von speziellen Bieren. Da habe ich dann auch zu den damaligen Zeiten gedacht, Mann, ich bin da so richtig, ja, ich bin ja der Erste hier in Bremen und jetzt geht das so richtig los, ne, mit dem Craft-Bier und spezielleren und besseren und anderen Biersorten halt so, ne, und es war sehr schwer damals überhaupt die Sachen zu beziehen, muss ich sagen. Es gab damals eigentlich nur hier von Sebastian Sauer, dem Bierkompass. Was gab es noch? Die Brausturm-Jungs haben noch gar nicht angefangen. Kam ein bisschen später. Und ansonsten habe ich dann hauptsächlich über Belgien und holländische Händler bezogen. Mhm. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe wirklich ein Sortiment gehabt. Das war, also habe ich so jetzt auch noch nicht wieder gesehen. Ich habe 250 Sorten habe ich angefangen. Ich hatte von den amerikanischen speziellen Sachen, die hat damals eben halt Sebastian dann eingeführt hier. War auch der Erste, der Mikkeler und sowas dann auch importiert hat. Westfleterin 12 hatte ich da, habe ich auf irgendwelchen komischen Umwegen bekommen. Und
ein gut ambitioniertes extrem Sortiment hattest du da. Ne?
Ja. Ja, ja. So, und dann habe ich gesagt, ne, gut, jetzt geht das aber ab hier.
Aber das nicht Problem, kleckern, klotzen. Mhm.
Das Ding war aber für, ja gut, erstmal die Lage war jetzt für Bremer, aber auch das wäre relativ wurscht gewesen, muss man einfach dazu sagen, weil das Thema Craft Beer oder Bier hier in Bremen auch noch gar nicht präsent war. Mhm. Da gab es vielleicht eine Handvoll Leute, ne, oder zwei Hände voll Leute, die schon so ein bisschen mehr mal kennengelernt haben, als eben halt ein Standardpilz oder ein Weizen oder ein Dunkel oder so. Ne?
Und, 2015 sagtest du, ne? So um den Dreh rum, wann war das?
2014, glaube ich. Mhm. Ja, 2014 haben wir angefangen. Ne?
Ja.
Und und jetzt das touristische Publikum, muss man auch dazu sagen, also die deutschen Besucher, die haben kaum gekauft, was aber auch ein bisschen daran lag, so gehst du eben, ich meine, das Problem kenne ich aber auch, wenn ich auf Reisen bin und irgendwie Bier kaufen will oder so, oder denke, oh, das kaufe ich mir, ich laufe dann aber noch 2-3 Stunden oder sowas und dann, bei Dosen ist es anders, aber Flaschen musst du dann ja auch mitschleppen.
Ja, das stimmt. Ne?
Das ist erstmal so eine gewisse Hürde für viele. Und auf der anderen Seite war gerade das deutsche Publikum, da war die generelle Reaktion, hier, guck mal, ein Bier kostet über 2 Euro oder über 3 Euro. Oder, was ist so ein Mikkeler Bier Geek Breakfast Kopi Luwak Edition für 12 noch was. Ne? Das ist natürlich, das sind Dimensionen, das hat, ne, keiner verstanden.
Ja.
So, ne? Gut, 12,99 für eine Pulle Bier finde ich auch teuer. In dem Fall war es dann aber auch gerechtfertigt, weil das wirklich sehr, sehr gutes Zeug war. So, ne? Aber größtenteils haben dann skandinavische Besucher der Stadt, amerikanische, osteuropäische gekauft. Mhm. Die waren da dann halt schon, die waren
einfach weiter so. Ne?
Ich kann mich noch erinnern, ein norwegisches Pärchen, er war dann auch irgendwie bekannter vom Vertriebschef von Nöckenö. So, ne, und kam dann rein und dann, what? It can't be true. Good beer here in Germany. Wow. So,
sehr schön, sehr schön.
Ja, diese aber, Geschichte musste halt erstmal erzählt werden. Ne?
Das, ja, ne, und das hat eben auch den, klar gab es damals schon Feedback. Es war dann auch zeitgleich, war es dann so, dass dann der Kollege Hopfenfänger, Markus Freibler, auch seine Marke etabliert hat. Ne? Und kurze Zeit später auch die Union Brauerei hier in Bremen dann auf den Markt gestoßen ist. Sagen wir, im anderen Segment, ne? Da hat man sich so ein bisschen Ratsherrn ja zum Vorbild genommen. Hat es aber ganz gut kopiert, würde ich mal sagen. Oder die haben ja auch mit dran gearbeitet hier. Da ist nochmal der Brauer jetzt von Ratsherrn. Thomas Kunz.
Thomas
ja,
Kunz, ne?
Ja, genau. Der hat ja auch die Brauerei ein bisschen mitkonzipiert und sowas. Ne? So, also da war das Thema schon präsenter, auch so in den Medien. Klar, wurde immer ganz gerne mal berichtet. Ne? Oder Fernsehen, Funk und so weiter waren dann eben da. Aber auch jetzt so 3-4 Jahre später kann man nicht davon sprechen, dass da jetzt so richtig viel geht. Ne? Mhm. Also das ist immer noch ein kleines Nischenprodukt für die Union sicherlich nicht. Die müssen aber auch dann hier in Bremen ja mindestens, glaube ich, 2% Marktanteil. Das klingt ja auch nicht gewaltig. Mhm. Ne? Aber so weit IFA sind sie dann auch nicht. Und da muss man natürlich erstmal dann auch hinkommen. Und das hat alles eben halt auch so seine Tücken. Das heißt, die Gastronomie hat ihre Tücken. Der Einzelhandel hat eben halt so seine speziellen Gesetzmäßigkeiten. Und der Vertrieb, jetzt auch der überregionale, dann auch. Mhm. Ja, und gut, und ich glaube, und es hat ein bisschen was auch mit der Bremer Mentalität zu tun. Hier passieren viele Sachen erst 2 Jahre später, manchmal gar nicht dann. Ne?
Das sagt der Hamburger aber auch.
Das kann sein. Ich weiß gut, das ist die Hamburger. Klar, das ist auch nicht Berlin. Mhm. Ne, aber.
Du bist in Hamburg aber, oder wir hatten auf der Hinfahrt noch drüber gesprochen, sowohl Union als auch eben deine Sachen sind in Hamburg gar nicht präsent, witzigerweise. Also es gibt ja immer so ein paar Sachen, wo man weiß, ach komm, das hat man schon mal gesehen. Nee. Wir haben tatsächlich beide, also Union kriegt man da, vielleicht höchstens, aber nicht aber bei den Kraftgeläden,
so,
ne?
Nee, auch nicht so richtig. Nee.
Und interessanterweise.
Ja, das ist ja immer so das Problem. Das Bier muss von A nach B kommen. Ne? Also es gibt unser Bier jetzt in Hannover. Da gibt es das aber ja jetzt noch erstmal nur in der Gastro. Demnächst dann auch da im Craft Beer Store wohl. In Kiel hin und wieder. Das liegt dann einfach daran, du musst ja auch das Bier von A nach B transportieren. Im Grunde genommen lohnt es sich denn eigentlich erst, wenn du es palettenweise machst, speditionskostenmäßig. Ne? Mhm. Wenn du jetzt irgendwie einzelne Kartons dann da per DHL oder sowas dann verschickst, macht keinen Sinn. Dann kannst du es eben halt nicht so wieder verkaufen. Oder du hast eben dann deinen Vertriebspartner. Ne, da wollte ich ja, also jetzt so demnächst, denke ich, so der Punkt, wo wir dann eben halt auch größere Mengen dann hier produzieren können und die regelmäßig abfüllen können. Ne, und dann, dass du dann eben halt da auch mit einem spezialisierten Biervertrieb arbeitest. Sowas wie Seis Brausturm oder sowas. Ne. Auch wenn ich die Preispolitik ein bisschen überzogen finde. Weil als Händler, als Gastronom wiederum, muss man ja auch so sagen, du kannst nicht eine Flasche Bier hier in Bremen zum Beispiel für 8 Euro oder sowas verkaufen in der Gastronomie. Dann orderst du eine Kiste, ne? Dann kaufen 10 Leute je eine Flasche oder wenn überhaupt, teilt man sich die dann noch durch 2, macht dann schön sein Foto, um das auf Untappd hochzuladen und das Thema erstmal abzuhaken. So, ne? Und die anderen 14 Flaschen, die bleiben dann da, muss ich selber trinken. Aber das ist halt blöde, ne? Wenn du eben halt, das ist halt gut. Für Bremen ist das denn eben halt sehr teuer. In Berlin kannst du ja auch gerne mal den 10 Euro für 0,3 was Spezielles dann wahrscheinlich aufrufen.
Meinst du?
Ja, also ich weiß, dass da in manchen Bars ist das so, dass du denn da durchaus mal 10 Euro für 0,3 dann irgendwie hinlegst. Mhm. Aber so kann eine Gastronomie wiederum schlecht funktionieren. Das gleiche gilt für Fässer oder so. Ich meine, Mikkeller finde ich ja vom Konzept her gut und viele Biere haben wirklich eine super Qualität. Die Leute da aus Belgien machen halt einen sehr guten Job, die das Bier brauen. Aber es macht halt keinen Sinn, wenn du da dann für ein 30-Liter-Fass dann da 150 Euro zahlst. Man muss es dann auch eben, also man hört es nicht los. Ne?
In Schönheit also man kann sich das
mal, man kann sich das mal leisten, so als Bonbon oder sowas und sagen, okay, ne, dann verdienen wir eben halt nicht so viel daran oder mal gar nichts ne, und gucken, dass wir mischkalkulativ dann da anders das Geld machen. Aber das ist schon schwierig. Das finde ich auch so bei manchen Vertrieben so. Ne? Das ist einfach, dass du dann wirklich ein Problem hast, denn noch einigermaßen verbraucher- konsumfreundliche Preise da zu generieren.
Sag nochmal eben euer Braupub, wo soll der denn hinkommen?
Der ist jetzt, also diese Geschichte im Schnur, die hatte ich dann jetzt für gut 2 Jahre gemacht. Das war dann so, dass da einfach die Kapazitäten limitiert waren. Das heißt, Lagerplatz war kaum gegeben. Ich hatte dann da einen größeren Fasskühler und wenn der voll war, war er voll. Mhm. Und dann konnte ich halt auch nicht mehr produzieren. Der Bierverkauf, wie ich gerade schon angedeutet habe, hat sich nicht gelohnt. Mhm. Das hat sich auch nicht mal selbst getragen. Also da habe ich drauf gezahlt. Die Seminare wurden ganz gut nachgefragt. Aber ich wollte eigentlich ja Bier brauen. Und das war das, was ich machen wollte. Mit der Gastro war dann für mich auch schon relativ schnell klar, nur auf Flasche zu ziehen, nur auf Flasche zu produzieren, das wird sich nicht lohnen. Mhm. Und da sollte man sich schon unabhängig machen und auch eben einen eigenen direkten Ausstoß, Ausschank haben. Mhm. Aber das größere Problem war erstmal den passenden Brauort zu finden oder überhaupt einen Ort, wo du brauen darfst und kannst. Und das war wirklich schwer. Also ich habe jetzt, wir haben gut 1,5 Jahre gesucht, viele Sachen angeguckt. Es bleibt einem die Möglichkeit, in Immobilien zu gehen, auf denen schon Braurecht liegt, wo schon mal eine Brauerei war. Es gab hier zwar unzählige Brauereien, auch hier in Bremen, genauso wie in Hamburg, nur sind die Immobilien entweder nicht mehr existent oder baufällig oder es ist was komplett anderes
oder
drin. Oder anders genutzt. Und da war, die Union hatte ja wirklich Schwein gehabt. Mhm. Ganz tolle Immobilien da aufgetan, die ja immer auch die Qualitäten mitbringt. Ansonsten gäbe es hier in Bremen noch in der Neustadt das ehemalige Sudhaus, da war mal die Remmer-Brauerei, wenn ich mich recht entsinne. Dann gibt es noch hinterm Goethe-Theater den Brauhauskeller, da war die St. Pauli-Brauerei ganz früher. Mhm. Aber sonst gibt es eigentlich nichts mehr. Und die Sachen sind, wie gesagt, besetzt. Oder du darfst, kannst da brauen an der Pampa oder im Industriegebiet. Das liegt dann wiederum daran, dass die Rechtsprechung aus dem Jahr 1940 stammt, die Staffelbauordnung. Die regelt die aktuelle Rechtssituation auch. Und die besagt, dass es eben halt Brauereien Gebieten der Kategorie 3 da untergebracht werden können. Damals hat man ja noch kräftig nach draußen geschlotet, das war eben halt so der Grund. Die Technik hat sich zwar geändert, aber die Gesetzgebung nicht. Ein anderes Problem ist aber, man könnte jetzt ja auch sagen, Mensch, Industriegebiete gibt es ja auch en masse und alte Fabrikhallen ja sicherlich auch. Aber es gibt auch immer wieder Bebauungspläne, die vom jeweiligen Stadtbeirat dann beschlossen werden. Mhm. Und in 9 von 10 Fällen, muss ich sagen, war das immer so, ich habe dann beim Bauamt angerufen und gefragt, ja, ich habe da dieses und jenes Objekt mir angeguckt, da wollten wir ganz gerne unsere Brauerei einbauen, wie sieht's aus? Und fast immer war die Antwort, ja, oh nee, das geht da nicht, da soll halt irgendwie Dienstleistungsgewerbe angesiedelt werden, Einzelhandel, schlag mich tot. Und auch hier ist es jetzt so, dass ich auf der anderen Straßenseite hätte ich nicht brauen dürfen, 50 Meter weiter südlich nicht und 50 Meter weiter nördlich auch nicht. Also das ist innerhalb dieses Industriegebiets auch nur ein ganz kleines Areal, in dem das zulässig ist.
Also als Braubetrieb hat man es nicht leicht, da einen Ort zu finden, offensichtlich.
Nee, das ist wirklich schwer.
Da gibt es kaum Förderung. Man wird da nicht wirklich berücksichtigt.
Ja, die Rechtsprechung lässt das halt so nicht zu. In Hamburg ist das aber ganz ähnlich. Das
ja, FIDE hat auch
vom Bundesland zu Bundesland verschieden. Und in Niedersachsen sieht das schon wieder anders aus.
Ja. Und der Braupub kommt jetzt wohin?
Also der existiert schon und der ist in der Feldstraße, da haben wir auch vor einem Jahr angefangen. Mhm. Die Firma gehört ja meiner Schwester und mir. Meine Schwester hat dann vor einem Jahr die Gastronomie eröffnet.
Okay.
Und das war ein sehr ambitioniertes Konzept. Ich glaube, Vergleichbares gibt es hier in Deutschland nicht.
Heißt dann wie?
To Beers. Da ist also die Gastronomie und vor einem Jahr haben wir da angefangen. Und ja, wie gesagt, konzeptmäßig war das schon sehr ambitioniert, weil es kreative, anspruchsvolle Küche mit guten
begleitenden Bieren,
denn das beides kombinieren sollte und so ein bisschen auch Bier als besseren Wein oder als Begleitgetränk eben zu etablieren, ne? Das liegt aber auch so, meine Schwester hat eher einen Hang zum Kulinarischen. Mhm. Und ja, gut, also insofern haben wir uns dann so geeinigt, jetzt, ne, hat sie sich darum gekümmert, ich habe mich um die Brauerei gekümmert und wir haben jetzt nach einem Jahr aber das Konzept da komplett geändert. Was heißt komplett geändert? Die Küche haben wir extrem runtergefahren. Und jetzt gehen wir mal hier in die
Produktion. In
den Nassbereich. Ich hatte ja eben von den Schwierigkeiten gesprochen, den richtigen Ort zu finden. Ausschlaggebend für eine Bierproduktion ist Größen, sage ich mal, zu 80-90% neben wichtigen Faktoren wie Strom, Wasser, Bodenabfluss. Auch das ist ja nicht überall gegeben. Mhm. Halt die Raumkapazität, also du brauchst schon Platz. Mhm. Das Gute ist, also hier haben wir halt Platz. Wir können noch theoretisch noch ein paar Tanks hinstellen.
Ja.
Wenn es ganz, ganz doll laufen sollte, können wir auch sogar noch eine zweite Ebene einziehen und dann vielleicht so liegende Tanks dann noch hier einhauen.
Was habt ihr denn im Moment für eine Kapazität?
Also wir haben aktuell 4 ZKTs, gut 6 Hektoliter plus 2 12 Hektoliter. Das macht dann mal im... Ja, was haben wir denn da? Dann haben wir 48.
Und so, ja. Jahresausstoß 48, sozusagen?
Rein theoretisch, wenn alles glatt läuft, könnte man dann sagen, könnte man gut 4.800 Liter im Monat machen. Mhm. Mal 12 sind wir vielleicht bei 600, 700 Hektoliter. Mhm. Ja. Zielgröße ist schon, dass wir an die Tausenden irgendwo mal rankommen. Mhm. So, das ist so der Bereich, in dem man gut, wenn man das Bier dann gut verkaufen kann, das Produkt dann einigermaßen wirtschaftlich arbeiten.
Ja.
Das ist jetzt noch nicht wirklich, wir sind nicht 100% hier in der Gewinnzone, das kann man nun nicht sagen. Also da brauchst du dann schon, also einen regelmäßigen Ausstoß und der Preis muss natürlich stimmen.
Ja.
Wir haben das Glück, dass wir hier einen Betreiber haben, einen Hallenbetreiber, der sehr kulant war oder auch die Idee ganz toll fand und viel hier umgebaut hat. Ein paar Sachen mussten natürlich geändert werden.
Ja.
Ja gut, dann hatten wir also die Halle und die ersten, klar gab es hier auch ein paar Kinderkrankheiten, sei es, dass denn der Strom nicht ausgereicht hat für die Größe des Sudhauses oder dass das Wasser aus der Leitung viel zu warm war für Kühlzwecke. Auch mit Zwischenkühlung haben wir das im Grunde genommen nicht runterbekommen, um den Plattenkühler dementsprechend effektiv laufen zu lassen. Das sind alles so Sachen, die haben wir so mittlerweile oder schon seit längerer Zeit im Griff.
Immer wieder erstaunlich, womit man sich alles auseinandersetzen muss, ne?
Ja, ist eine ganze Menge. Es sind schon einige Faktoren, die da auch hinzukommen. Ja. Ne? Klar. Dazu kommt immer noch die behördlichen Sachen. Auch da ist das, wie gesagt, immer unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Mhm.
Und sag mal, du bist ja kein gelernter Braumeister, wie du sagtest, so eine Anlage hier zusammenbauen. Hattest du da entsprechende Hilfe?
Das haben mein Vater und ich gemacht. Ne? Mhm. Also mein Vater ist ja nun langjährig gedienter Braumeister, hat ja im Grunde genommen alles mitgemacht, von der Pike auf, hat ja in Süddeutschland in einer ganz kleinen Brauerei angefangen zu lernen und hat sich dann zum Norden hochgearbeitet und war dann irgendwann hier Lagerkellermeister in Bremen, bei einer Bremer Großbrauerei.
Hat er sich gefreut, dass du zum Bierbrauen dann gekommen bist? Oder?
Jein. Auf der einen Seite, vorher habe ich lange Zeit in der Klapsmühle und Forensik gearbeitet, habe mal Psychologie studiert, habe auch Krankenpfleger gelernt. Ich habe halt die meiste Zeit gelabert. Das war der größte Teil meines Jobs einfach so und wollte dann vor 8 Jahren, fing mein Interesse an, selber Bier zu brauen.
Was ja offensichtlich in der Familie schon da ist.
Ja, das war so. Ich hatte früher natürlich auch in den Semesterferien bei Becks gearbeitet, in dieser Bremer Großbrauerei. Und kenne das natürlich von Kindesbein auf, wenn ich mit Vatern dann zu seinen Kontrollgängen mitgefahren bin. Das fand ich schon immer faszinierend, aber ich wollte so nach dem Abi nicht das werden, was mein Vater ist. Das war kein Thema für mich. Und dann hatte ich so mehr oder weniger so einen Bürojob dann auch, hatte viel Zeit auch im Internet zu surfen und habe dann so einen Artikel auf Spiegel Online gelesen über die aufkeimende Bierszene in Dänemark und Skandinavien. Und dann gab es noch so einen Querverweis auf die amerikanische Craft-Bier-Szene, stand nicht viel drin. Das ist jetzt also schon doch einige Jahre her. Und da weiß ich noch, dass ich dann, das ist ja interessant, erstmal fand ich das nur als Geschäftsidee interessant, weil Thema Bier war für mich jetzt, ich habe zwar gerne Bier getrunken, auch gerne gutes Bier, war aber eher da der Wirkungstrinker und habe natürlich auch gedacht, dass wir hier in Bremen, nicht in Bremen, sondern in Deutschland, brauchen wir sowieso das beste Bier. Mhm. So, das war ja so die Illusion, in der man lange Zeit gelebt hat. Und dann habe ich mich aber noch am selben Tag, so ein bisschen, da hatte ich anscheinend viel Zeit gerade im Job und habe mich so ein bisschen schlau gemacht und hier und da mal was angeguckt und habe mir dann später am selben Tag bei Karstadt in der Lebensmittelabteilung eine Flasche Rochefort Trappist 8 oder 12, was das war, gekauft. Und den hatte ich dann abends dann getrunken und das erste Mal so mit, bewusst auch wahrgenommen und geschmeckt und habe dann gedacht, so Mann, das ist ja Wahnsinn halt, ne? Was Bier so kann. Mhm. So. Naja, und dann fing mein Interesse nach und nach an und irgendwann hatte ich dann auch Lust, selber Bier zu brauen und habe dann meine ersten Küchenexperimente da gestartet vor 8 Jahren und habe dann vor 4,5 Jahren dann meinen Vater mit der Idee konfrontiert. Und er fand das, der war dagegen ja auch erst. Also er war dagegen, weil er weiß, dass das sehr aufwendig ist, sehr viel Arbeit macht und ein sehr schwieriger Markt ist. Und er meinte, er selber hätte auch früher schon Lust gehabt, sich selbstständig zu machen mit einer eigenen Brauerei, aber hat da eigentlich das für unmöglich erachtet. So, und das war dann ganz interessant, war dann auch, also das änderte sich dann zum Nikolaus-Stammtisch der ehemaligen Brauer. Da war dann im Übrigen eben halt auch der Thomas Kunz von der Ratsherren da und noch ein paar andere. Und dann hat mein Vater denen dann eben halt erzählt von meiner Idee und hat dann gesagt, ja, war so ein Quatsch und so weiter. Ne? Und dann haben die aber gesagt, nee, wieso, das ist kein Quatsch, das ist jetzt auch gerade genau die richtige Zeit und das ist eine super Idee, das ist auch der Markt wird da größer und da soll er mal am Ball bleiben. Und dann fing das erst an, weil ohne meinen Vater hätte ich das jetzt auch nicht geschafft. Also dann hätte ich mir wirklich schon fremde Hilfe immer holen müssen. Mhm. Das ist einfach so, ja, ne? Also ich hätte viele, viele Sachen dann auch sicherlich, hätte ich zu viel Geld für manche Sachen ausgegeben oder falsch konzipiert. Also die Erfahrung hatte ich einfach nicht. Da reicht nicht die Küchenbrauerei aus. Das ist einfach Quatsch. Und auch eben halt jetzt Sachen sich autodidaktisch anzulesen oder sowas, kann immer eine schöne Ergänzung sein, aber es ist was komplett anderes. Ne? Ja. Also insofern bin ich meinem Vater da sehr, sehr dankbar, dass er da so das mit initiiert hat und mitgestaltet hat. Ne?
Baut er hier manchmal mit?
Nö, das ist ihm zu anstrengend. Also der guckt so einmal die Woche, guckt er jetzt noch rein und hin und wieder habe ich dann, irgendwas hat man dann zum ersten Mal, dann auf einmal funktioniert ein Ventil nicht mehr oder hier oder da und auf der einen Seite ist das ganz schön, dass man immer mal wieder auch neue Herausforderungen hat, manchmal ist das natürlich aber auch frustrierend, ne, in vielen Dingen. Es ist jedenfalls, ja, das liegt natürlich daran, dass die Bierproduktion, Bierherstellung, Bier ist einfach ein lebendes Produkt und das stellt dann eben immer wieder vor neue Herausforderungen. Ne? Ja, und jetzt kommen wir mal hier zu der Technik, würde ich mal sagen, weil das ist jetzt ja so dann auch eine der wesentlichen Fragen für die Bierherstellung. Und gerade wenn man wie wir als privates, kleines Unternehmen da in diesen Markt dann einsteigt, muss man ja eine bestimmte Technik erstmal haben auch.
Wie viel Investition ist das, was wir hier sehen?
Komplett sind es mittlerweile, glaube ich, so gut 200 30.000 an Hardware, vielleicht ein Tick mehr. Dazu kommen auch Installationskosten. Wichtig ist, dass man einen guten Kältetechniker hat. Auch wichtig ist, im besten Fall irgendwie einen Werkzeugmacher oder so, der einen mal spezielle Sachen dann anfertigen kann oder sowas halt. Ne? Wir haben jetzt so die Technik größtenteils, also wir haben uns natürlich da schlau gemacht, was machen wir. Und im Grunde genommen kann man ja so sagen, kann man so auf drei verschiedenen Levels investieren. Man kann natürlich so ein schönes so ein Mercedes SL unter den Sudhäusern von Kaspar Schulz sich anschaffen. Da bist du dann mit 1 Million dabei. 3-4 Jahre Wartezeit, glaube ich, sind das mittlerweile auch, bis man da aus der Produktions für Warteliste dann raus ist. Oder man spart viel ein und bestellt in China sich eine komplette Anlage. Da kann man Glück haben, man kann aber auch Pech haben. Und wenn man dann Pech hat, dann hat man halt so richtig die Arschkarte gezogen, kann seine Abfüllung nicht bedienen oder reinigen oder sonst wie es für Werkzeuge. Oder die Sachen kommen beschädigt an, du hast keinen technischen Support. Ne? Aber es gibt eben auch Leute, die gut damit gefahren sind. Und ich denke, für manche Komponenten, sagen wir eben halt Lagertanks, da kann man durchaus auch aus China sich was holen. Und die gleiche Anlage abzüglich der beiden großen Lagertanks, nicht die gleiche Anlage, aber von der Kapazität ähnlich und von der Ausstattung, da habe ich mal einen Kostenvoranschlag aus China bekommen, 35.000, inklusive Zoll, Transport, sonst wie. Das ist natürlich ein starkes Argument. Mhm.
Das kann man durchaus so sehen, ja.
Aber gut, man kann natürlich auch so ein, Olli Wesselow hat ja sein Sudhaus auch, was er da in Hamburg stehen hat, ja aus Molkereimäßig umgebastelt. Man kann natürlich auch viel selber machen, wenn man dann auch ein, ja, wie gesagt, da guten Werkzeugmacher oder andere fähige Leute in seinem Umfeld hat, weil viele Komponenten sind ja sehr ähnlich. Ne? Brauerei und Molkerei. Und hier haben wir also den großen Teil der Anlage, oder anders gesagt jetzt Sudhaus, Gärbehälter und Lagertanks kommen aus Slowenien. Das ist auch ein Unternehmen, was hauptsächlich vor ein paar Jahren, glaube ich, auch nur Molkerei Produkte, also nicht Milch, also die Technik da hergestellt hat, und die auch vor 4-5 Jahren fing die dann an, auf Brauereitechniken zu steigen. Ne? Und ist natürlich ein wachsender Markt. Vor 1,5 Jahren, als wir die ersten Komponenten bestellt haben, haben wir 3-4 Wochen Wartezeit gehabt. Jetzt sind das schon 5-6 Monate. Mhm. Also denen geht es ganz gut. Gerade eben halt in diesem Mikrobrauereibereich. Ne? Da boomt das Geschäft. Andere Sachen sind dann wiederum aus Deutschland, wie diese Abfüllung. Die Abfüllung ist ja auch so der schwierigste, was heißt nicht der schwierigste Aspekt, aber der, das ist ja nun ein wichtiger Teil des Brauprozesses, weil sich da auch so ein bisschen die Qualität mitentscheidet, wie sie dir im Regal steht.
Ja. Sagen wir aber jetzt so hier so vom technischen Ablauf, man steckt hier schon jede Flasche von Hand rein?
Ja, das ist jetzt hier so eine ganz klassische Abfüllung nach so einem ISO-Barometer-Prinzip. Mhm. Mhm. Das Gute daran ist, dass man da eine gute Kontrolle hat und man kann auch alleine abfüllen. Mhm. Schon bei Rundläufern musst du auch zu zweit dran stehen, dann geht es zwar schneller, aber das geht eben halt alleine. Und wie man schon vermuten kann, der große Nachteil ist, es dauert halt. Mhm. Ja, das heißt, du musst natürlich jede Flasche eben halt einzeln auf die Füllköpfe dann eben halt aufziehen.
Ja.
Schießt dann eben halt Kohlensäure vor, spannst die Flasche erstmal ein bisschen vor oder machst sie dann Sauerstoff leer, soweit es geht. Und dann wird das Bier dann, läuft das Bier dann eben halt rein, stoppt dann oben und dann muss man noch natürlich verkorken.
Mhm.
Das geht dann zumindest mit Pressluft. Das heißt, da muss man sich jetzt körperlich nicht anstrengen. Aber das ist schon ein gewisser Aufwand.
Mhm.
Wenn wir jetzt einen kleinen Tank mit gut 6 Hektolitern komplett auf Flasche ziehen, da sind wir dann, ach, ich würde sagen, mit Vor- und Nacharbeiten 12 bis 14 Stunden beschäftigt. Mhm. Wenn alle Faktoren stimmen, Sprich CO2-Gehalt, Temperatur und so weiter und so fort.
So, das kann nahezu dann meditativ dann.
Dafür ist es denn zu anstrengend irgendwann. Nach 4 Stunden merkt man denn doch, ne, das in den Armen, das ist ja, ist ja kein großes Gewicht, was man da halt trägt, aber trotzdem, das ist immer so diese, ja, ne. Also es, man spürt sich das schon.
Dann wie viel Prozent macht ihr auf Flasche ungefähr?
Oh, ja, ich würde sagen, jetzt so halb-halb, halb-halb, vielleicht manchmal ein bisschen mehr Fässer. Mit den Fässern ist natürlich auch mal so die Sache. Das meiste schenken wir dann selber aus, so ist es auch gedacht. Es gibt natürlich auch von Fässern ein paar Abnehmer, wobei das jetzt hier in Bremen auch überschaubar ist. Das scheitert dann natürlich daran, dass die meisten Gastronomiebetreiber denn Verträge haben, entweder mit Brauereien oder mit Getränkevertrieben.
Das ist eben der nächste Punkt. Ne? In Bremen, wie ist das bei euch? Ist es leicht, in die Gastro reinzukommen oder macht man deshalb eben seinen eigenen Schankraum am Ende dann doch?
Ist es eher schwer, das kann man nicht anders sagen. Das sind so die ersten Hürden, die ich eben gerade angesprochen habe. Und die nächste größere Hürde ist dann einfach auch der Preis.
Ja.
Also wenn jetzt so Player wie Crew Republic oder von mir aus auch Hopper oder jetzt Landgang Bräu oder Brauerei mit so Kampfpreisen an den Markt gehen oder Meisel, sagen wir mal, bieten dann ihr 30 Liter Fass Pale Ale, was jetzt ja nicht so schlecht ist, ist ein ganz okayes Bier, solide, kostet glaube ich 40, 45 Euro. Und wenn ich nun im Prinzip keine Marge groß einrechne, könnte ich es für 70 bis 80 vielleicht verkaufen. So, und das ist dann, ne, und das, da verdiene ich also grundlegend ja nicht viel dran, aber für den Kneipenbesitzer, Restaurantbesitzer ist das natürlich schon ein Argument. Ne? Also, ja, für mich ist das Gute oder Schöne am Bier ja auch, dass es dann doch noch eben halt ein bisschen, ja, soliden oder volkstümlichen Charakter hat. Ich mag zwar auch gerne spezielle Biersorten oder auch verspielte Biersorten oder
zum Beispiel
brauen wir ja auch selber. Ja, das im Grunde genommen ja eigentlich alles, bis kommt immer auf den pH-Wert drauf an. Also ich mag auch gerne Göse oder Sauerbiere, aber mein Magen nicht so. Also da kann ich dann höchstens eins von trinken. Also ich finde das viel gut, es gibt halt auch viel Biere, wo die halt nur auf Gimmick setzen oder sowas. Ne? Was ich auch zum Teil verstehen kann, weil es auch Spaß macht, mit verschiedenen Sachen mal zu brauen, mit denen man vorher noch nicht gebraut hat oder andere es noch nicht ausprobiert haben.
Das geht ja auch so.
Ja, aber ich würde jetzt nicht unbedingt, ich bin da schon eher der puristische Biertrinker. Also mir gefallen die klareren Bierstile grundlegend besser. Also, aber ein anderes Problem ist dann wiederum auch, ich würde auch gerne standardmäßig nur untergärige Biere machen. Eigentlich mag ich die lieber, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber tja, kannst du eben halt nicht für den dementsprechenden Preis verkaufen. Ne? Das heißt, du musst ja schon auf ohne ein Pale Ale oder eben halt ein IPA, Double IPA oder jetzt New England IPA oder sowas, ne? Funktioniert das nicht. Oder irgendwie ein selbst ein ganz einfacher Imperial Stout sollte ja, hat ja mittlerweile, muss er ja mit Kakao, Vanille oder sonst wie dann noch auch mal aufgepimpt werden. So, ne? Das ist halt, ja gut, aber auf der anderen Seite kannst du nicht nur eben halt auch für dieses spezialisierte Publikum halt produzieren, all die, weil die sowieso immer nur dann eine Flasche kaufen. Ne? Und natürlich dann der Druck, auch immer wieder was Neues an den Start zu bringen, dann ja auch relativ groß wird. Da sind wir hier in Deutschland, geht das noch? Ne? In den Staaten ist das natürlich schon ein bisschen weiter gediehen, dass manche Brauereien da 4 neue Sude da innerhalb von einem Monat dann da irgendwie auf den Markt hauen. Einfach, ne, weil da die Spirale da immer schneller geht und die Nachfrage bzw. das Bedürfnis nach neuen Bieren, ne, da stetig wächst.
Sag mal gerade, was hast du denn jetzt? Du sagst, du hast diese Grebhans-Linie.
Ja.
Und das sind wie viele Biere?
Das sind aktuell 4 feste Sorten, ne, die auch eher, sagen wir mal, Craft-Bier-affin sind. Rotes Roggen-Ale, die Rote Hexe ist das. Dann haben wir ein Double IPA, der Hopfenwolf. Einen robusten Porter, das ist der Opa Heini. Und Imperial Stout. Ist der Gevatter Stout. Der ist dann wiederum mit Espresso-Bohnen auch ein bisschen aufgepimpt. Passt natürlich ganz gut, die Kombination.
In dem Bereich. Sag mal gerade nochmal die Mabuse-Linie. Wie viele Biere hast du da?
Also ich glaube, wir hatten jetzt hier die Vorgängerlinie, da haben wir nach 25 Stück aufgehört. Und von Mabuse gibt es, glaube ich, aktuell, oder wir haben jetzt, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ich glaube 10,
okay.
12.
Manchmal verliert man selbst den Überblick.
Und dann aber, wie ich da sehe, es gibt irgendwie New England IPA. Das ist alles Mabuse da, eine rote Hexe.
Nee, rote Hexe, genau, ja, genau, stimmt. Ja, das eine, das Hoppy, ja, so ein kaltgehopftes Pilsen, mhm. Ein bisschen kräftiger, ein Altbier ist auch jetzt, das habe ich auch ein bisschen aufgepimpt und ist moderner gemacht, sage ich mal, ne. Das Pilz wird dann wiederum, ja, das geht dann hauptsächlich aufs Fass, mhm. Ne. Das New England, die New England-Geschichte, das ist jetzt, glaube ich, so das dritte, vierte, was wir gemacht haben. Ist halt, na klar, ist schon so ein Modeding gerade. Ne? Ich finde aber, es gibt so ein paar Bierstile, genauso wie Weizenbiere. Ich hasse Weizenbiere, ich trinke eigentlich kein Weizenbier. Es gibt vielleicht ein, zwei Weizenbiersorten, die ich einigermaßen trinken kann. Aber als vom brauereitechnischen Aspekt ist das schon interessant, das zu machen. Also wir haben auch schon ein paar Weizenbiere gemacht, weil man einfach einen anderen Ansatz hat. Und bei den New England-Geschichten hatten wir schon, zwei, drei, glaube ich, erst. Aber die fand ich dann doch nicht so, wie sie sein sollten. Mhm. Und jetzt haben wir, haben wir nochmal so einen Hefe-Blend gemacht, mit vier verschiedenen Hefen sogar, um da, ja, mehr Charakter reinzukriegen. Mhm. Das macht halt Spaß. Ich finde das Bier auch sehr gelungen. Das gibt es dann jetzt auch ab nächster Woche.
Und wir haben immer eine letzte Frage, die wäre nämlich, wenn du ein Bier auf eine einsame Insel mitnehmen dürftest. Also so viel davon, wie du magst, aber sozusagen das Bier, was du die nächsten Jahre trinken müsstest. Was wäre das bei dir?
Also was ich immer wieder gerne trinke oder dann in dem Fall... Naja gut, ich müsste dann ja viel, also ich müsste ja jeden Tag Lust darauf haben. Ne?
Genau.
Irgendwie. Aber wird schon schwieriger. Ich glaube, ich würde einen Düvel nehmen. Mhm. Auch wenn es ein bisschen für die einsame Insel, naja gut, vielleicht ist es auch nicht allzu heiß, aber ich finde, das ist auch so ein Bier. Sonst hätte ich vielleicht auch einen Orval gedacht, aber das ist dann vielleicht doch ein bisschen zu speziell. Den Torpedo von Sierra Nevada kann ich mir auch immer gut vorstellen. Ich finde, auf der geht auch immer. Ja. Aber für die einsame Insel würde ich wahrscheinlich doch eher einen Düvel nehmen.
Szenenwechsel von Horn ins Viertel zum Steintor, zu Janka Brolters und ihr Bierfachgeschäft Brolters. Da gibt's ganz viel Bier, aber den Begriff Craft Beer, den mag Janka nicht.
Also ich kann den Begriff Craft Beer schon mittlerweile eigentlich nicht mehr hören, weil die Leute es immer noch nicht so richtig begriffen haben, was ja auch klar ist, weil die Medien haben sich derartig drauf gestürzt, wie auf alles, was dann irgendwie Trend wird oder Hype wird. So. Ja. Und dann kommen immer nur so Halbwahrheiten, dann kommen Leute rein mit so irgendeinem Smart Beer, da hast du das Pale Ale. Und, nee, das habe ich nicht, aber ich habe Pale Ale. Nee, es gibt nur eins.
Ja.
So, und dann ist es das Beck's Pale Ale oder so. Oder es wird extrem viel momentan nach Optik ausgesucht, wo du halt auch denkst, ich verkaufe den Inhalt, Leute, nicht das Äußere. So, wenn ihr euch jetzt unbedingt ein Schmetterlingsbierchen kaufen wollt, dann kannst du ja selber gucken, aber ich sag dir dann dazu, was es ist, weil vielleicht passt es ja gar nicht, ne, zu der Person geschmacklich. Mhm. Und dann kommen so Sachen wie, ja, können die Leute ja wegkippen. Haben sie ja nicht bezahlt. Und da werde ich echt fünsch, ne? Das will ich nicht. Weil ich weiß ja, dass jemand sich richtig doll Mühe gegeben hat, um so ein Bier zu produzieren. Und wenn der Pilztrinker, der Bierliebhaber, ne, das ist ja halt immer der Pilztrinker hier, dann halt nicht als allererstes ein Sour Ale probieren sollte, wie ich finde zumindest. Mhm. Weil dann denkt er sich nämlich auch, was soll das denn? Ne? Was ist das für eine Scheiße? Craft Beer, ey. Das kannst du ja voll in die Tonne drücken.
Ja.
Dann finde ich, habe ich eine gewisse Verantwortung dafür. So. Und aus gewissem Frust habe ich dann zum Beispiel sowas gemacht wie Malz dir selbst. Wenn dann halt die Einhornbierchen gefragt sind, dann können sie sich ja selbst Angst drauf malen. Ist mir ja dann auch egal. So.
So. Ach was.
Ja. Also
kann ich jetzt einen eigenen Label
irgendwie? Ja, ist jetzt natürlich explizit für eine Sorte. Muss ja auch alles draufstehen, was drin ist. Ja, klar.
Wiener Lager.
Genau, das ist jetzt das vom Grepan auch. Eins seiner schlichtesten Biere, die er je gemacht hat. Und deswegen so ein einfaches Bier, was halt eben wirklich nur diesen Geschenkespaß haben soll. Ja?
Okay.
Malst du selber. Kannst auch noch ein bisschen Glitzer drauf streuen, ist auch schön.
Du bist seit wann hier?
Wir sind jetzt, also ich und mein Mann sind jetzt seit November 14 hier, also ein bisschen mehr als 3 Jahre jetzt. Mhm. So, und ja, ich würde fast sagen, mittlerweile ja schon fast irgendwie alte Hasen, in Anführungszeichen. Also wir haben ja ein bisschen vor der Welle angefangen. Mhm. Aber das liegt schon auch daran, dass mein jetziger Gatte auch schon seit 20 Jahren knapp im Getränkehandel war. Mhm. Ähnlich wie Esther auch jemand war, der immer schon Produkte hatte, die hier noch nicht so Standard waren, eben fränkische Biere und so weiter, mhm, und so fort. Und er war auch der Erste, der Riegel hatte oder damals halt Störtebecker und Ratsherrn, also schon vor, mhm, über 4 Jahren jetzt. Ne?
Ja.
So, und somit bin ich da auch angekommen. Also ich habe ihn dann halt kennengelernt, er hat bei mir um die Ecke seinen kleinen Laden gehabt. Ich kenne ihn eigentlich schon, seitdem ich geboren bin, aber wie das dann so ist. Mhm. Und bei unserem ersten Nicht-Date, ne? Also wohlgemerkt Nicht-Date, ganz wichtig.
Hat's gefunkt.
Ja, das auch. Da hat er mir einen Simcoe 3 mitgebracht. Mhm. Und ich war vorher auch Standardtrinker, also Hacke und das war's. Mhm. Ganz früher viel Hefeweizen, das mag ich aber nicht mehr. Ja, und dann habe ich dieses Bier getrunken und gesagt, was?
Wie? Hast du gesagt, guter Typ, gutes Bier?
Dieses Lebensglück, ne? Ja. Steht ja drauf. So, ich meine, ungefähr 3 Wochen später habe ich einen Heiratsantrag gemacht. Also insofern... Man weiß es nicht. Nee, aber das war schon so, ich dachte, da gibt es doch bestimmt noch so viel mehr. Klar, mhm, gibt es das. Und da haben wir dann angefangen, die ersten Kontakte aufzubauen. Im Endeffekt zu den Hamburgern eigentlich auch, also Wesselow und natürlich Herr Siemsglüß. Mhm. So, um schon mal anzuchecken, ob die das okay finden würden, wenn wir mal deren Biere in Bremen verkaufen. Mhm. So, also echt noch ganz zart und schüchtern, so hallo. Dann wäre ich noch richtig süß gewesen. Auch damals auf den Craft Beer Days, als sie noch nicht so überlaufen waren. Mhm. Also jetzt wieder keine Lust mehr zu.
Die sind gut besucht, aber ist natürlich gut für die Szene.
Für die Szene, ja, klar.
Aber für einen selber ist das schon...
Ich finde zum Beispiel Kiekeberg toll. Da hast du jetzt zwar nicht die Riesenauswahl, aber ich finde alleine irgendwie, das ist nur ein Tag, es ist ein Sonntag.
Biere aus dem Norden, aus diese Veranstaltung.
Und das ist in einem Museumsdorf, es ist super, super schön. Ja. Mhm. So, da werden wir auch dieses Jahr das erste Mal dabei sein, weil wir brauchen ja auch mittlerweile selber... Ja, Hausbiere halt, ne?
Ja.
So. Dass man das wirklich mal steuern kann, das gibt es wirklich nur hier. Mhm. Sonst nirgends. Es sei denn, wir sagen, vielleicht noch irgendwo ein kleiner Laden und vielleicht Gastro, wenn sie Interesse hat, mhm, darf. Das hat ja mal was mit Dürfen zu tun.
Ja, eben.
Ne, deswegen muss der Krebmann seinen Laden machen, deswegen macht Simon seinen Laden. Kolja wird es auch machen müssen, damit die ihre eigenen Biere überhaupt verzapfen können. Das, mhm, finde ich auch höchst dramatisch, weil gehen wir hier weg. Als mittlerweile verwöhntes Luxusbierkind irgendwie.
Das kannst du. Ich meine, ihr habt jetzt diese Craftbeer-Bar mit ja immer um die 45
Bier. Ja,
Biere,
das ist richtig schon, aber das kann man machen, wenn man mal was probieren möchte, klar. Aber zum Weggehen, finde ich, taugt sich das auch nicht gerade. Da musst du schon mindestens 50, 60, 70 Euro dabei haben, damit du dann deinen Abend bestreiten kannst. So.
Okay.
Ich finde sie preislich ein bisschen zu heftig.
Ist dein Laden als Einladung gemeint? Sich einfach mal hier rein zu begeben und zu sagen, ich lasse mich beraten?
Absolut, klar, genau. Das ist also wir haben das Geschenk bekommen, vorne im Schaufenster steht ja eine kleine lustige Lichtmaschine mit dem führenden Fachgeschäft, so aus, was ich glaube, 60er Jahren das Ding. Fand ich jetzt übertrieben gesehen passend. So. Nein, natürlich, darum geht es ja, deswegen habe ich mich auch gerade so ein bisschen über die Etikettengeschichten aufgeregt. Ich stehe hier nicht nur zum irgendwie dumm rumstehen, sondern ich stehe zum Beraten und einfach auch, um den Leuten so ein bisschen was darüber zu erzählen. So, und ich glaube, ich weiß manchmal schon ein bisschen mehr als so der geneigte Journalist, weil ich einfach ein paar Leute mehr kenne. Mhm. Ja, genau.
Du hast sogar einen Kronkorkenring.
Ja, den habe ich mir auch ganz am Anfang schon machen lassen. Ich fand schon damals, es gibt so tolle Kronkorken und ich trage normalerweise auch noch größere Ringe. Und dann habe ich mir den einfach anfertigen lassen.
Pure Leidenschaft hier. Wie viele Biere habt ihr denn so im Schnitt?
Weißt wir du sagen immer, wir sagen immer so 200, 250 plus minus, aber eher 200 ist, glaube ich, kommt hin in etwa. Also ich habe auch schon wahnsinnig viel gehabt, was ich schon lange nicht mehr habe. Also ich tausche auch viel aus. Mhm. So zum Teil natürlich, weil ich ausprobiere und feststelle, läuft oder läuft nicht.
Ja. Mhm.
Vieles kann ich nie alles vorher probiert haben. Das geht leider nicht, würde ich gerne. In guten Fällen, wie zum Beispiel jetzt mit der Almut, die Emma Bier macht, aus Freiburg. Mhm. Die habe ich einfach angeschrieben, weil ich Bock hatte, die Biere zu probieren. Also von wegen, ich würde sie gerne reinnehmen, wenn sie mir gefallen. Sie gefallen mir sehr und deswegen steht sie ja jetzt auch. So, das ist dann mal die Herangehensweise. Aber normalerweise guckst du halt, was hat dein Bierverlag gerade Neues da und dann guckst du ein bisschen Netz und denkst dann, ja, probier mal. Ja, manchmal ist es dann ein Hit und manchmal ist es das eben nicht. Also dann kaue ich auf den Länger rum.
Und was läuft denn so am besten, wenn die Leute hier reinkommen?
Also ganz klar, die Top 5 sind hier definitiv Krepan natürlich. weil ich da eigentlich auch so die einzige größere Anlaufstelle bin. Mhm. Dann auf jeden Fall auch zu Recht, wie ich finde, wir feiern es enorm, Buddelschip. Also sind wir mittlerweile auch wirklich nicht nur große Fans von, sondern auch wirklich gute Freunde geworden. Mhm. Mhm. Dann ist für mich immer eine Bank Paxbräu. Also ich da auch der einzige Laden im hohen Norden bin, der den halt regelmäßig auch führt, auch den gesamten Bierkalender. Mittlerweile sind wir auch in diesem Bierkalender mit drin, weil wir dieses Jahr auch noch eins mit ihm brauen werden.
Ah, so. Ihr macht auch Gemeinschaftssuds.
Ja,
Freundschaftssuds.
Wir freuen immer alle so. Wir haben einmal mit der Masche eins gemacht. Also einfach nur mal so aus Just for Fun, um zu gucken, ob da überhaupt Interesse dran besteht. Und das schenken wir dann normalerweise hier aus. Also ich habe hier nicht immer die Hähne offen, das dürfen wir nicht. Wir sind ein Laden und wenn du das machen wolltest, brauchst du eine Lizenz und die kriegst du nur, wenn du Gastro machst. Also das ist ja einfach vorgesehen. Und ich möchte keine Gastro, ich habe einen Laden. So, aber Veranstaltungen machen wir ja regelmäßig.
Das kommen hier viele neue rein oder sind das meiste Stammkunden?
Also ich habe schon, glaube ich, würde mal sagen 70% Stammschlundschaft, aber es verirrt sich schon immer mal wieder was rein. Wir sind hier nicht in der besten Lage, das ist einfach so. Das sogenannte Viertel ist ja eigentlich aufgeteilt. Vorne Ostertor, hier ist Steintor, die Grenze ist Seewald, das ist die Kreuzung. So, und ab Ziegenmarkt, das ist da vorne, wo der große Supermarkt auch ist, ist eigentlich schon so ein Bereich, wo Schluss ist. Mhm. Moinsen, da kommen dann eigentlich immer erst so, ja, klar, die Leute, die eben wissen, was sie wollen. Mhm. Manche verlaufen sich ein bisschen. Und Samstags ist es hier Katastrophe. Wir machen alle um mich rum um 14 Uhr zu. Da bin ich dann mit 16 Uhr der Längste da auf hat. So, ja, und hätten wir dann vorne einen Platz gefunden, würden wir aber auch doppelt so viel Miete zahlen. Mindestens. Einen kleineren Laden hätten wir auch. Und du hättest ganz, ganz andere Leute drin. Also dann wärst du ein Edelkiosk einfach. Und das ist halt so die Frage, was willst du? Und ich will hier eigentlich schon... Es hat sich so etabliert, dass die Leute reinkommen und sich auch gerne hier reinsetzen. Und wenn es draußen schöner ist als jetzt, dann bleiben die auch draußen sitzen. So, alle nehmen sich ein bisschen aus dem Kühlschrank. Es gibt zufällig mal was vom Hahn, weil wir was ausschenken von uns. So, und es gibt dann Tage, an denen ist der Laden voll. Da sitzt halt überall irgendwas.
Super.
Also ein bisschen auch so ein Nachbarschaftstreff, wenn man so will, oder?
Ja, ich sag's immer mal so liebevoll, ich bin ja das gallische Dorf so und ich habe eine Arschlochquote von maximal 5%. Das ist ziemlich gut. Und die Leute, die sich hier treffen, haben sich untereinander einfach irgendwann auch einfach kennengelernt. Also es gibt mittlerweile Grüppchen, die kommen fast zum Beispiel jeden Freitag oder jeden Donnerstag. Das sind dann maximal, also minimal 10 Leute und manchmal auch schon 20. So, die kannten sich vorher nicht. Das ist aber jetzt mittlerweile so eine feste Institution geworden.
Das ist natürlich schön.
Ja, finde ich super.
Weil auch für dich so als Laden, dass die wiederkommen.
Die kümmern sich um sich selber alle.
Ja.
Die beraten auch manchmal Leute, die dann reinkommen und die stehen gerade rum, haben Bierchen irgendwie. Ich bin vielleicht gerade beschäftigt mit was anderem, dann höre ich nur irgendwie, ach, alles klar, super.
Generell ist es ja so, wer drinnen ist in der Thematik, redet ja auch gerne drüber. Ne?
Ja, na klar.
Das
na klar.
Ist
na klar. Wobei ich manchmal schon fast finde, so, es ist auch, man kann auch einfach mal nur trinken und sagen, lecker.
Wir müssen es nicht totquatschen.
Nicht immer.
Nein. Kannst auch einfach definitiv mal genießen.
Nicht immer. So. Also ich bin auch zum Beispiel überhaupt nicht so ein Mensch für Red Beer und Untappt und den ganzen Kram. Mhm. Das interessiert mich null. Finde ich auch total bescheuert. Die Leute, die es machen, sagen oft, das ist für sie selber so als Erinnerungshilfe. Was hatte ich denn schon alles? Was hat auch sowas von Sammeln? So, ich muss jetzt mal eine 4000 Biere getrunken haben, sonst bin ich nicht glücklich. Mhm. So, ich trinke gerne einige Biere auch mehrfach und, oder auch ständig. Also Sachen, die man einfach mal so trinkt, weil sie einfach immer eine Bank sind irgendwie. Klar probieren wir sowieso automatisch viel aus. Ist ja klar, aber... ich muss jetzt nicht immer das beste Bier, weil das da und von dem und dem irgendwie, ne? Dann kommen sie dann auch so rein und zeigen mir da irgendwas und das, ja, keine Ahnung, habe ich nicht. Das musst du haben, so. Oder was ist das beste Bier des Ladens? Keine Ahnung, was soll das sein? Es gibt nicht das beste Bier irgendwie.
So. Das ist ja, sag ich mal, individuell dem überlassen, wer es denn trinken soll, ne?
Ja, aber die sind dann wirklich so, wenn es da und da gestanden hat, dann ist es das halt wohl offensichtlich auch gewesen.
Ja. Das sind dann die Nerds und dann kommen die, die einfach nur dem Trend hinterherlaufen. Das, werden das mehr oder hat sich das ein bisschen eingestellt?
Die dem Trend hinterherlaufen, die verlieren wir sowieso wieder alle ganz schnell, weil die sind jetzt auch mittlerweile mit dem Supermarktangebot einfach zufriedengestellt. Ne? Also das habe ich letztes Jahr schon gemerkt, dass auch die Größeren jetzt mittlerweile ihre ganzen Craft-Bier-Regale haben. So, wo du dann dein XY für 1,49 kriegst oder 1,59, das vielleicht früher auch mal von einer kleineren Brauerei gemacht wurde, die mittlerweile aber sehr groß geworden ist durch Investment und so. man aber auch schmeckt, wie ich finde, dass es heute anders hergestellt wird, als es mal ursprünglich hergestellt wurde, als sie noch klein und fein waren. Mhm. Aber das ist den Nerds, also, beziehungsweise nicht den Nerd-Nerds, sondern den Trend-Nerds, im Endeffekt auch scheißegal. Also, die haben halt ein cooles IPA in der Hand, ne? Ganz wichtig, immer Deutsch aussprechen. Ganz wichtig.
Okay.
So, ja, das höre ich aber 10 Mal am Tag. So, die haben es halt in der Hand, steht halt drauf, ne? India Pale Ale, sieht auch irgendwie noch ganz witzig aus, ist auch nicht so sackteuer wie die blöden Arschlöcher aus dem Brolters. So. Mhm. Ne?
Ich sehe schon.
Reicht das dann auch so. Ne? Das reicht jetzt für den Moment, wo es cool ist. So, das Gefühl habe ich zumindest oftmals. Also die gesagt, es gibt ja auch eine Mischung. Es gibt ja nicht nur die Leute, die total nerdig sind und alles mitnehmen müssen und alles kennen und jeden Hopfen auswendig und so. Es gibt aber Leute, die interessieren sich dafür, weil es ihnen schmeckt und weil sie Spaß dran haben. Und das ist auch immer mein Spruch hier, Bier macht Spaß. Mhm. Ich wünschte manchmal, es wäre nicht so viel Alkohol drin. So. Weil irgendwie, ne?
Man könnte man doch noch mehr davon trinken, ne?
Ja, zum einen, aber ich muss halt berufsbedingt relativ viel trinken. Und manches Mal merke ich auch einfach, dass ich den Bezug verliere, dass es eben Alkohol ist.
Ja.
Ne? Durch diese ganzen Aromen.
Zumal die auch einige, also die sind ja recht, sag ich mal, ja, gut aufgestellt, was das angeht. So manches Kraftbier hat dann ja, man schmeckt es nicht, aber doch dann seine.
Wenn es nicht schmeckt, ist es ja auch wenigstens gut gemacht. Aber ich finde so dieser momentane Trend zu Double und Imperial IPA ist auch komplett unnötig. Aber das ist auch wieder alles Geschmacksfrage, denke ich. So, ich weiß nicht, warum ich was mit 9 oder 12% trinken muss. Bei einem Stout sehe ich es anders. Das passt, das gehört für mich dazu, irgendwie einen Imperial Stout mit 9 oder 10 zu haben. Das trinke ich dann ja auch zum Schluss so ganz entspannt und moin. So als Dessert-Bier in Anführungszeichen. Also ich würde damit nie beginnen, weil dann da schmeckt es ja nichts mehr. Also,
ja.
So.
Ist für dich die Qualität einer Brauerei abhängig von der Größe? Weil du meinst, wenn die größer werden, dann lässt automatisch die Qualität nach.
Nee, nicht automatisch. So sein. Das muss nicht so sein. Es ist ja so, dass einige Brauereien, die jetzt zum Beispiel auch, zum Beispiel auch wie die Union hier in Bremen, da steckt einfach ein monströser Haufen Geld hinter. Also, das ist ja klar. Ne? Mhm. Ich weiß halt von den kleineren, wie eben Buddelschip, Simon, so wie die am Strampeln und am Ackern sind und im Endeffekt immer noch nichts verdient haben. So. Noch viel noch abbezahlen müssen, weil letzten Endes ist ja auch das ganze Equipment wahnsinnig teuer. Also ich habe da vor mir Respekt, sagen wir es mal so. Wenn ich weiß, irgendwie, dass da Leute hinterstecken, die zum einen wirklich das leidenschaftlich betreiben, sicherlich manchmal auch am Rande des Wahnsinns stehen und an anderen Abgründen auch vielleicht, finanzieller Natur, was auch immer. So, aber ich einfach mal noch merke, die müssen, die können nicht anders. So. Und bei vielen, ja, so mittelständischen noch nicht mal, aber so in der nächstgrößeren Kategorie ist das jetzt einfach so ein Luxusphänomen zum Teil oder einfach, ja, es ist gerade was Produkt, was gerade nachgefragt ist, ach, das machen wir auch mal so, ne, warum nicht? Und das, die paar Millionchen haben wir ja auch über, so geschmacklich sind sie dann so lala, aber gut, wenn es dann halt den normalen abholt, der dann auch mal was anderes probiert, ist es ja in Ordnung. So. Ich habe das für mich klar getrennt, bis auf 2, 3 Ausnahmen, die ich hier noch im Laden habe, gibt es dafür die Supermärkte, die haben es auch alle. Mhm. Für mich gibt es das hier nicht. Für mich gibt es dann eben den Grapehahn und nicht die Union. Zum Beispiel.
Das ist eine saubere Entscheidung. Und wer ist die Ausnahme?
Störtebeker zum Beispiel. Mhm. Weil, wie gesagt, damit haben wir schon vor 5 Jahren angefangen, beziehungsweise Frank, mein Gatte. So, ich habe auch noch immer noch Augustiner zum Beispiel stehen und ich habe auch noch Leffe Blond da stehen, weil ich einfach dafür Leute hier habe. So, die kommen regelmäßig und kaufen das. Wobei ich trotzdem schon langsam überlege, dass ich das hier auch schmeiße.
Wo findet man dich dann, wenn du abends weggehst? Wo kann man dann hier, wenn man dann
zu
nicht...
Ich kann kein Bier mehr sehen.
Wenn kein Bier mehr sehen kann und der Laden hier ja schon zu hat.
Naja, erstmal, ich bin ja an der Quelle, so, was Bier trinken betrifft. Ich habe genug da, ich habe auch genug zu Hause. So, nee, ganz ehrlich, ich meine, ich mache mittlerweile jetzt das Ding alleine zumindest erstmal. Mhm. So, ich habe zwar nur 5 Tage wie andere Menschen auch, aber trotzdem, wenn ich dann samstags hier um 18 Uhr irgendwann rauskomme, habe ich die Schnauze voll. Mhm. Ganz klar. Ich habe 5 Tage am Stück irgendwie gequatscht. So, ich habe auch was getrunken oder habe Leute beim Trinken zugesehen.
So. Also wie Kneipe, nur ohne Kneipe, möchtest du damit sagen?
Ja, also es gibt so Freitage, wie gesagt, wo dann hier draußen richtig Remi-Demi ist und die Leute halt hier ihren Spaß haben und ich dann irgendwie zwischendurch halt einfach rumfetze und arbeiten muss. Wo ich halt auch denke, Mann, no.
Wie lange macht ihr freitags auf?
Also wir machen eigentlich nur bis 20, aber weil wir das wissen, wir haben ja immer eine interne Kulanzstunde sozusagen. Ja. Bei Veranstaltungen ist es auch so.
Ja. Und
so. Ich habe früher Veranstaltungen bis auf End gehabt, das mache ich nicht mehr.
Mhm. Das sind dann so Tastings oder?
Nee, auch so Brewer Days, wie wir das nennen. Wirklich von 15 Uhr bis der letzte aus dem Laden gefallen ist. So. Aber da hatten wir auch den Luxus, noch um die Ecke zu wohnen, das ist heute anders. Mhm. Und es ergibt auch keinen Sinn, weil irgendwann sind sie einfach nur eine Latte stramm und ich musste die mir dann aus dem Leergut poolen. So. Das ist dann nicht mehr schön.
Aber ich muss sagen, das ist einer der gemütlichsten Craft-Beer-Läden, die ich bisher gesehen habe. Mit so Blumen, Frottee-Tüchern.
Du musst das also andere Foto machen.
70er Jahre. Ich hoffe, wir dürfen fotografieren gleich. Natürlich, wir brauchen ein Foto von dir auch. Und offensichtlich bist du ein Star Wars-Fan. Es gibt auch Star Wars Gedächtnisecke.
Das muss man jetzt mal genauer benennen. Ich bin kein Star Wars-Fan per se, ich bin ein Chewbacca-Fan.
Ah, okay.
Ich bin mit den Alten natürlich groß geworden. Das waren meine ersten Filme, die ich so als Kind bewusst wahrgenommen habe und gefeiert habe. Ich habe jeden Jahr 30, 40 Mal gesehen. Mhm. Es gab nur so legendäre Sonntagnachmittage mit meiner Mutter zusammen, langes Frühstück und dann Filme gucken.
Okay.
Und Chewie war so, ich habe so drei große Lieben gehabt, als ich klein war. Prinz Eisenherz, Captain Future und Chewbacca. So, sind alle hier vertreten übrigens. So.
Das ist quasi dein Wohnzimmer, du musst nicht mehr abends weg.
Also, sag ich doch. Das ist eine Mischung aus Kinderzimmer und Wohnzimmer. Also, es ist schon lustig, wie viele Leute reinkommen und erstmal sagen, hey, der Schlumpfhaus hatte ich auch. So.
Ja. Das war schon die erste Connection zu den Leuten.
Ja, gut, ich glaube so, also wenn du mir zum Beispiel nach Altersgruppen fragen würdest, würde ich sagen, ich glaube, hauptsächlich sind die meisten so in meinem Alter, so um die 40. Mhm. Wobei nach oben und unten ist auch alles offen. Also meine älteste Kundin Hannelore ist Mitte 70 und trinkt seit einem Jahr das erste Mal in ihrem Leben Bier. Und zwar Beverly Pilz von der Maschsee. Das liebt sie.
Ich glaube auch, dass wenn mehr Frauen sich mit Craft Beer beschäftigen würden, würden sie feststellen, dass da mehr als Pilz auf sie wartet. Und dann würden auch mehr Frauen wieder Craft Beer trinken.
Das Ding ist ja, ich habe ja gerade erst wieder meine Zählerei gehabt. So, ich hatte ja auch mal meinen Gastblog bei Esther, irgendwie Frau Bolters zetert. So bisher nur einmalig geschehen. Da hatte ich auch gerade mich wieder derbs aufgeregt über dieses Pink IPA. Ne? So, auch über die Frage, wenn Leute hier reinkommen, ich brauche ein Mädchenbier. So. Also ich bin null Emanze oder irgendwas, weil für mich ist aber, ich bin das, was ich bin. Ich habe einen bestimmten Charakter und so ist es halt. So. Aber Mädchenbier, ich weiß nicht, was das sein soll. Erklär mir das. Was ist das?
Habe ich mich auch gefragt.
Ne? Also ich weiß, dass die meisten damit meinen, dass es nicht so bitter sein darf. Also herb und bitter wird ja auch gerne miteinander verwechselt. Mhm. Ne? Lieblich, vielleicht süßlich, vielleicht fruchtig. So. Aber letzten Endes, ich bin zum Beispiel ein Mädchen und ich feiere herbe Biere. Ich mag Röstaromen wahnsinnig gerne und ich stehe auf sauer. Moin. Das Einzige, was ich definitiv nicht mag, sind zu süße Biere und zu hefelastige Biere. So, da bin ich raus, aber das ist mein Geschmack. Mhm. Und deswegen, was mag die Person, ist die Frage. Mhm. Nicht, ne? Und selbst wenn sie was Süßes oder Mildes mag, das ist ja nichts Schlimmes. Aber es wird immer so verkauft. Also,
ja.
Ne? Mädchenbier ist immer so... So.
Letzten Endes ist die Szene dann ja doch klein. Ne? Meinst du, das wird weiter wachsen oder sind wir an so einem Punkt, wo...
Ich weiß auch gar nicht, ob ich möchte, dass das weiter wächst, ehrlich gesagt. Weil ich finde, das ist ein Nischenprodukt, was aber ja auch gut ist. Das ist ja nichts Schlechtes. Ja. Also ich finde, das Problem ist, das haben wir mit ganz, ganz vielen Produkten, ob das jetzt zum Beispiel die veganen Geschichten sind oder andere Sachen, die zwar alle erstmal wieder handwerklich toll hergestellt werden und auch erstmal schön wirken. So. Alle wieder sagen, yeah, back to the roots. So. Aber es dauert ja nicht unbedingt mal ein Jahr. Und schon hat auch die Industrie begriffen, dass wieder Kohle zu machen ist. Mhm. Und verfälscht das Ganze auch. Also enorm, wie ich finde. So, und die kleinen Läden, die am Anfang noch cool und hip waren, oder was auch immer, so, sind immer die, die am Ende wieder verlieren. So, weil wir können einfach das bisschen, was wir hier machen, ist zum Beispiel auch für mich jetzt schon Stress, weil so vor 2 Jahren eine Toöl-Dose für 5,49, kein Thema, kein Problem, mache ich. Mittlerweile denke ich mir bei jeder Bestellung, oh scheiße, schon wieder bei 5 Euro. Nee, das mache ich nicht. Hm. Weil jetzt momentan, witzigerweise, ist das Thema zwar da, aber jetzt dafür Geld auszugeben, irgendwie nicht. Mhm. So, also es ist, glaube ich, auch natürlich von Stadt zu Stadt anders. Ich habe das Interview mit Scott kurz gehört. So, und er meinte, so langsam läuft es ganz gut, auch mit den Internationalen. Mhm. Ich zum Beispiel sehe es genau andersrum. Ich werde definitiv weniger international machen und sehr viel mehr regional oder zumindest Deutschland. Mhm. So, und noch viel, viel kleinere Sachen machen wollen. Der Bezug ist größer für die Leute. Da mal 3-4 Euro auszugeben, ist okay. Mhm. So, die richtig geilen Sachen, auf die ich auch selber Bock habe, die ich auch kriegen könnte, wo ich dann aber mal eine Flasche hinstellen müsste, eine 0,75er, die nicht unter 20 Euro über den Ladentisch geht, die trinke ich alle selber. So, das ist das Ding. Also ich glaube, jeder Laden hat je nach Stadt oder Gebiet auch wieder ein ganz anderes Verhältnis irgendwie zu Preis und Kundschaft.
Ja.
So. Wie gesagt, ich merke alles, was, also gerade die 4 anreißt, geht noch. Bitte nicht drüber. Dann wird's haarig. Das machen dann wirklich wieder nur die Vollnerds. Und die Vollnerds, die meine ich erstmal liebevoll. So, davon habe ich dann aber auch nicht so viele. Ja, okay. Also, es sind schon, sagen wir mal, 20%, so, die auch wirklich ordentlich einkaufen. Also, wo ich auch mal jedes Mal denke, so, Dankeschön. Ja, wenn man eben so 80 Euro auf den Tisch legen kann, kein Problem, so ungefähr. Hm. Auch regelmäßig durchaus. Aber so, bei den meisten ist es bei 20 Euro Schluss.
Nächster Stopp, Bremen-Walle. Wir sind bei der Freien Brauunion Bremen und sprechen mit Jana Güttler. Und die hat sich, obwohl sie tatsächlich schwer Grippe gebeutelt war, trotzdem für uns Zeit genommen. Das fanden wir super.
Es gibt seit Ende 2015, also November, Dezember. Dezember war es Soft Opening. Genau.
Warst du damals schon dabei?
Ich war dabei, allerdings habe ich da hier noch nicht gearbeitet, sondern war zu dem Zeitpunkt noch selbstständige Redakteurin. Mhm. Und mein Mann ist hier der Braumeister. Und wir waren direkt davor bei Brewdog in Schottland und sind dann von Schottland hier aufgeschlagen. Und dann ging es direkt auch los für ihn. Also er hat dann sofort, ne, also Maschinen einfahren, Bier einbrauen, Essen Sud machen, so diese ganzen aufregenden Sachen. Hier war noch halbwegs Baustelle, so zu 2/3. Mhm. Als wir ankamen, Mitte November war das, und dann ging es halt wirklich, also dann war ich auch sofort mit eingespannt im Prinzip. Ist dann so.
Mitgehangen.
Ja, so ist es.
Ist Craft Beer auch vorher dein Thema gewesen, oder bist du sozusagen wie die Jungfrau zum Kinder gekommen?
Nicht wie die Jungfrau zum Kinder. Also ich war ganz früher tatsächlich eher Weintrinker, weil ich, das war dem geschuldet, dass ich sehr lange in Stuttgart gelebt habe und das halt eine Weinregion ist. Und dadurch, dass Christoph halt nun mal Brauer gelernt hat und dann Braumeister studiert hat in Berlin, bevor wir nach Schottland gegangen sind und dann halt in Schottland bei Brewdog war, war halt Craft dann auf einmal, also wirklich so bam, in your face, da war's. Mhm. So, und es ist ja aber auch so, dass du, egal aus welcher Sparte du kommst oder was dein Lieblingsgetränk ist, du kommst ja recht gut rein. Also man findet einen guten Zugang zu Craft Beer, finde ich. Den kann man immer finden durch alles im Prinzip. Man kann ein IPA trinken, wenn man eigentlich vorher so ein Riesling-Kind war, und auf einmal feststellen, Bier kann auch fruchtig sein oder kann auch sonst wie abgefahren sein. Oder man kann halt früher lieber, weiß ich nicht, seine Zeit damit verbracht haben, wenn man abends weg war, Cosmopolitans zu trinken, und findet irgendwie ein Red Ale, was halt eine bestimmte Säure noch mit dabei hat. Brewdog hatte ein ganz fantastisches etc. pp. Also man kommt, egal auf welche Sparte, sobald man sich damit auseinandersetzt, sehr gut rein, finde ich. So.
Wenn man dafür offen ist, genau.
Ja, ja.
Kontakt damit.
Ja, klar.
Was ja leichter wird seit 2015. Wie ist eure Erfahrung hier?
Wir hatten am Anfang, gab es ganz viel, also wir haben echt einen guten Start hingelegt, muss ich sagen. Und ich glaube, das ist zum einen auf jeden Fall dem Gebäude geschuldet. Da hatten Lüder und Markus halt die beste Idee der Welt, das einfach in eine alte Brauerei wieder reinzumachen,
ja,
die halt früher schon handwerklich betrieben war. Und dadurch, dass die Bremer ja einfach auch so stadtverliebt sind, was total schön ist, haben noch ganz viel einen Bezug zu dieser Brauerei gehabt. So, das heißt, am Anfang kamen ganz viele Leute an, wirklich unendlich viele Leute, die meinten, oh, mein Papa hat hier gearbeitet, mein Opa hat hier gearbeitet, oder ich bin ja als Kind immer in der Ruine rumgelaufen, und das war mir ganz, war unser Gruselort und so. Also es kamen sehr, sehr viele Leute, die eine persönliche Verbindung dazu hatten. Und dann kam gleichzeitig noch irgendwie dieses dazu, dass es halt gerade losging so ein bisschen mit dem Craft Beer, dass die Leute sich ein bisschen bewusster ernährt haben, ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, was nehme ich eigentlich zu mir. Und da kam ja Craft, also auf dem ist ja Craft geschuldet, eine sehr gute Sache, auch mit rein. Das heißt, es lief super gut an auf zwei Richtungen, und es ist immer noch genau das, was hier immer noch passiert. Wir haben, ihr seht das, wir haben quasi die eine Richtung immer noch, so diese älteren Leute, die sich gerne daran erinnern, dass hier das halt früher mal stand. Und dann die jungen Leute, die dann langsam wahrnehmen, so, hey, in Bremen gibt es wirklich gutes Bier. Okay, es funktioniert, alles klar. Also jetzt, es hat sich so ein bisschen geändert hin zu mehr Craft Nerds, sag ich mal, aber ist auf jeden Fall beides immer noch da. super gut angelaufen mit Wein.
Also es sind hier tatsächlich immer noch viele lokale Leute aus der Region hier.
Genau.
Auch Touristen? Oder?
Auch Touristen, ja. Also wir arbeiten mit der BTZ zusammen insofern, dass wir halt dort auch als Weggehort gelistet sind. Und wir machen ja auch Touren durchs Haus. Also man kann Brauereitouren machen. Es ist eine gläserne Brauerei. Wir wollen es so offen wie möglich halten, dass die Leute wirklich alles sich anschauen können, jeden Schritt mitnehmen können. Und dadurch werden uns auch ein paar Touristen auf jeden Fall mit zugeschustert. Und das ist auch ganz gut so. Also es verbreitet sich. Es gibt ja auch, es gibt sowas wie Craft-Tourismus. Das habe ich in Schottland schon gemerkt. Da waren unfassbar viele Leute, die sich einfach für Brauereien interessieren und dann Brauereitouren machen. Und auch sowas kriegen wir hier natürlich auch mit ab. Das ist ganz gut. Das, was das Anfangsziel war, einfach ein bisschen diesen Bremer Markt oder in Bremen wieder ein Bremer Bier zu geben. So, das war, glaube ich, dieser Wunsch, den Lüder hatte und den wir dann auch alle mit angegangen sind. Dadurch, dass wir halt auch so ein paar Craft-Nerds versammelt haben, kam dann aber auch diese Craft-Nummer mit dazu. Wir haben ja jetzt zum Beispiel auch, also sieht man auch an den Produkten oder an den Bieren, die wir machen, wir haben eine Marke, die heißt Bremer, ne? Und dann haben wir, oder wir haben die Bremer Craft-Biere und dann haben wir die Pilot-Biere, die so ein bisschen abgedrehter sind. Wir haben jetzt gerade neu im Lounge, kommt demnächst, jetzt innerhalb der nächsten paar Tage auf den Markt, den Kokoburisten zum Beispiel. Das ist ein Pale Ale mit Kokoschips und Kokoshopfen gestopft, super lecker. Und das, also was wir am Anfang wollten, ist erstmal den Bremern, wie gesagt, ein Bier geben. So, das haben wir mit dem Kellerpilz im Prinzip ganz gut geschafft. Das, was jetzt dazu kommt und was halt auch so ein bisschen nerdiger ist, ich nenne es halt einfach so, das passiert jetzt, das heißt, das ist irgendwie, das geht dann an die Craft-Leute. Das ist tatsächlich an die, die wirklich, wirklich für die Craft halt noch extraordinärer sein muss und außergewöhnlicher sein muss und nicht genug sein kann. Und im Prinzip war das Ziel immer Bremen und dem Bremer ein gutes Bier zu geben.
Einer der Gründer ist ja auch...
Kam von Becks, ne?
Der war vorher bei Becks gewesen, nicht direkt davor, also der ist auch noch Dozent nebenher.
Nennen wir einmal seinen
Professor.
Namen.
Markus Zeller, Dr. Markus Zeller, genau. Der war vorher bei Becks, aber der hatte, der fand das zu nummernmäßig, das war ihm zu unmenschlich. Oder nicht unmenschlich im Sinne von, ich werde ja natürlich nicht geschlagen, sondern zu unpersönlich einfach auch, genau. Genau. Ja.
Das ist eine Nummer kleiner angefangen. Aber die Umbauten, wie lange haben die gedauert? Ich meine, insgesamt habt ihr ja hier einmal jeden Stein fest umgedreht.
Ich müsste lügen. Ich glaube, es waren knapp 2 Jahre. Wir haben ganz viele Sachen gefunden. Hier diese ganzen Kacheln. Das sind die alten Kacheln. Da sind bloß ein paar dazwischen gepackt, wenn halt zu große Lücken waren. Versucht das Haus so zu nutzen, wie es im Prinzip genutzt werden sollte. Also das Sudwerk steht immer noch da, wo es früher stand. Es ist halt ein Zehntel kleiner, aber es ist immer noch da. Hier war früher das Kesselhaus, das heißt, der Raum ist dadurch, dass die Kessel natürlich merklich geschrumpft sind, jetzt in dem Fall frei und deswegen ist hier jetzt das Restaurant drin. Ger- und Lagerkeller ist hinten, zeige ich euch nachher.
Und wie viele Gäste habt ihr hier so im Schnitt?
Wir sind am Abend, also wir haben knapp 146 Plätze innen und wir sind am Abend, am Wochenende gut 3-mal voll.
Ja.
Also es ist richtig und es nimmt tatsächlich auch irgendwie kein Ende. Also es ist gut für uns, ich glaube jetzt mal auf Holz. Es ist wirklich einfach immer voll. Unter der Woche ist es manchmal so, dass es gerade im Winter, wenn es eklig draußen ist, ein bisschen mit dem Wetter geschuldet, dass es dann ein bisschen leerer ist, aber in der Regel sind wir hier einfach total voll.
Und so naiv gefragt, ist somit ein Großteil der Biere, die ihr braut, dann eigentlich für den eigenen Bedarf in euren Schankstätten? Oder
sowohl als auch. Also wir haben da oben, es sind 5 Ausschanktanks, die werden direkt aus dem Ger- und Lagerkeller gespült. Also die Gastro hat klar unsere Biere auch. Wir haben diverse Gastronomen, die in Bremen unsere Biere schon haben. Es gibt diverse Einzelhandelsplätze, wo man die kaufen kann, wo man die haben kann. Also es ist so ein bisschen, hat sich inzwischen aufgehoben. Am Anfang war es schon so ein bisschen mehr für hier. Aber inzwischen ist das ein bisschen mehr für außen.
Was habt ihr für eine Gesamtkapazität?
Es wird schwierig jetzt. Also wir haben mit einem Braugang machen wir 20 Hektoliter. Wir haben Tanks, in die 3 Braugänge reinpassen. Und davon haben wir... Ich meine, es sind 7. Ich muss jetzt lügen. Und dann haben wir noch 2 kleinere. Also, dann haben wir noch eine Mini-Anlage, wo wir 200 Liter brauchen, die dann halt, genau, die dann halt aber auch natürlich irgendwie ständig nachgebraut werden und so. Es ist so ein bisschen schwierig, tatsächlich eine ganz normale Zahl zu sagen, weil so viel daneben noch passiert. Ja.
Okay.
Habt ihr auch Anbieter, also Gastruhe?
Haben wir gerne mal. Also es gibt ja Tap Takeovers, ist euch wahrscheinlich auch ein Begriff. Ja. Da hatten wir vorletzte Woche, Landgang da. Macht Spaß, ist total schön und ich finde dadurch, dass die Craft-Szene, ihr habt es ähnlich erlebt, das ist irgendwie, ist es kein, man arbeitet nicht gegeneinander, man arbeitet sehr gerne miteinander. So. Das heißt, viele von denen, von Landgang beispielsweise, würde ich sagen, mit denen bin ich tatsächlich ganz gut befreundet. Die beste Freundin von Christoph ist inzwischen bei Ratsherrn. Wir sind überall hin verteilt. Das heißt, man möchte natürlich auch gerne das Bier, was die anderen Leute machen, die man gerne hat, mit an den Mann kommen. Vor allem, wenn man halt weiß, die machen wahnsinnig leckere Biere oder haben jetzt hier gerade irgendwas super Spezielles gebracht. Deswegen haben wir auch, wenn wir können, andere Biere da. Wir haben 15 Hähne. Die meisten sind bis von uns besetzt tatsächlich. Das heißt, wir müssen dann halt gucken, dass wir ein bisschen Platz schaffen, aber machen wir sehr gerne. Wir haben Flaschenbiere von externen Brauereien, da Craft-Brauereien. Also Hauptsache es ist Craft. So. Mhm. Ne?
Ja. Und ihr habt auch einen zweiten Standort jetzt, oder?
Genau, in Peterswerda. Genau. Genau. Der ist dicht am Deich. Also tatsächlich am in der Nähe vom Weserstadion, auch gezielt dort oder glücklich dort. Es ist halt super, klar, also ich meine, in Bremen ist man ja nun mal einfach Werder-Fan und dann läuft ja auch jeder Bremer dort vorbei. Das heißt, es ist einmal ein ganz gutes Ding, um in aller Munde zu sein, tatsächlich im wahrsten Sinne, also was das Bier angeht.
Wie weit streut ihr? Weil wir haben auf der Hinfahrt drüber gesprochen, in Hamburg sieht man euch gar nicht, tatsächlich. Also, aber auch Grebhans oder die anderen auch nicht so. Also so Bremen ist dann, also das Einzige, so blöd wie es ist, das Einzige, was man kennt aus Bremen, ist Hagebeck und Beck so. Und ja, dann hört es auch auf. Ne?
Ja, das ist ein bisschen verrückt, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, auf der einen Seite haben ganz viele Hamburger da noch ein bisschen... weiß ich nicht, Schiss ist vielleicht falsch gesagt, aber ne, die gehen in Vorkasse, kaufen unser Bier und hinterher kriegen sie es nicht verkauft, weil Bremer draufsteht, wäre natürlich blöd. Das heißt, wir haben jetzt die andere Marke, also die Pilot Brew, bei der wir davon ausgehen, dass es vielleicht ein bisschen besser laufen wird. Die kriegt man auch in Online-Shops, in Craftbeer, also wirklich in der, da, wo man sie kriegen soll. Auf der anderen Seite war ja das erste Ziel, erstmal Bremen kriegen und in Bremen komplett bekannt sein. So, jetzt sind wir noch nicht ganz so richtig alt, also wir arbeiten auch das immer noch ab so ein bisschen. Es geht schon so, aber ich glaube, wir bewegen uns einfach langsam nach außen und wenn dann eher oder deutlich überregional, dann halt eher mit dieser Pilot Brew Marke. Das sind die so ein bisschen abgedrehter sind, also die dann halt auch wirklich auf den Craft-Nerd ein bisschen abgestimmt sind oder wo dann halt unsere Braumeister einfach mal machen können, wo sie halt Bock drauf haben. Also gerade der Kokoriss, der jetzt rauskommt, dann haben wir All-In unter der Marke rausgebracht. Das ist ein Doppelbock, der ist super schwarz wie die Nacht, der ist richtig köstlich. Dann haben wir Barrel-Age-Sachen rausgebracht unter der Marke, das heißt, das sind alles Sachen, die so ein bisschen... die so ein Craft-Trinker oder so ein Craft-Liebhaber inzwischen halt auch schätzt. So. Mhm. Und mit denen man dann halt Otto-Normal-Bier-Trinker erstmal verschreckt.
Mhm. Was läuft denn bei euch am besten?
Was am besten läuft, also am besten vom Verkauf logischerweise, ist das Kellerpilz. Weil,
warum heißt das Kellerpilz? Das verwirrt mich vom Namen her, weil man denkt natürlich, ist es ein Kellerbier oder ist es ein Pilz?
Es ist ungefiltert.
Okay, aber es ist kein Zwickel. Also es ist schon.
Es ist kein Zwickel, es ist ein aber es ist dennoch ein ungefiltertes Pilz.
Okay,
und deswegen haben wir. Das läuft auf jeden Fall am besten, weil es halt wirklich einfach ein Pilz ist, so eine Bremer oder der Norddeutsche für sich ist halt ein Pilztrinker, ne? Also ist auch gut so, soll auch so sein und da braucht man nicht sonderlich viel Schnickschnack. Craft heißt handwerklich hergestellt, das heißt auch dieses Bier ist einfach handwerklich hergestellt. Es ist lecker, es ist schlank, es ist erfrischend, es ist ein Pilz.
Super.
Wie viele Leute arbeiten für dieses Unternehmen?
Wir haben um die 60 plus minus, so mit allem drum und dran, das heißt inklusive Restaurant.
Okay, und nur in der Brauerei?
Nur in der Brauerei sind wir weniger, ich glaube sind wir um die 20 mit Abfüllung, also wir füllen ja auch selber ab, das heißt in der Abfüllung müssen halt entsprechend viele Leute immer da sein. Aber wir haben 3 oder 2,5 Braumeister und 2 Azubis. Und dann im Prinzip eine Marketingstelle, eine Vertriebsstelle. Also es ist jetzt nicht pompös groß. Wir machen alles wirklich zusammen. Wir müssen gut miteinander auskommen, was wir auch tun. Und gut miteinander arbeiten.
Was ist dein eigenes Lieblingsbier?
Mein eigenes Lieblingsbier von uns selber ist das Pale Ale. Mein eigenes Lieblingsbier generell ist tatsächlich ganz, ganz, ganz mega simpel vom Brewdog, das Dead Pony. Das habe ich einfach super gerne.
Es hat auch einen schönen Namen.
Ja, es steht auch drauf, dass keine Ponys gestorben sind, während man das Bier gestaltet hat, das ich sehr schön fand.
Das ist richtig. Aber ihr sagt, ihr kommt aus Bremen?
Christoph kommt von der Küste, also ein bisschen weiter hoch noch. Und ich bin Berlin.
So. Und wir haben dann,
ja, wobei, als ich da noch lebte, war da noch nicht. Also, nee. Das Hops und Barleys gab es schon immer gefühlt, aber ja.
Ja. Wer hätte gedacht, dass du diesem Trend trotzdem irgendwann
heftig, ne?
Es holt dich ein.
Will man gar nicht und dann passiert das einfach so. Und dann sitzt man da und auf einmal sind all deine Freunde Craftbrauer und all deine Urlaube haben mit Craft zu tun. Das ist ja tatsächlich auch so, ne? Dann haben sich die Freunde überall hin verstreut und heißt dann so, Sommerurlaub, was machen wir? Wir gehen nach Mykonos, weil da machen gerade unsere besten Freunde eine Brauerei. Okay. Oder man geht mit irgendjemandem aus London, den man auch vom Bruder kennt, nach Lanzarote und denkt sich, ja, hier sind wir sicher. Und fährt dann 2 Kilometer, weil man Gemüse kaufen will und landet in einer Kraftbrauerei.
Wo man direkt eine Freundschaft sucht ansonsten.
ganz so schlimm war es nicht, aber ja. Doch, das ist dann auch so, man kriegt auf jeden Fall als Craftbrauer, auch als Craftbrauer-Anhängsel, direkt immer eine Führung und eine Verkostung und dann wird erstmal geschnackt, das ist tatsächlich so. Ist aber auch schön.
Ja. Glaubst du, dass man sich irgendwann auf gewisse Stile konzentrieren? Bisher probieren ja viele, viel aus.
Ja, ich denke schon. Also ich glaube, das ist auch was, was man im Prinzip sieht man das jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen. Es wird sehr viel nach IPA gefragt, es wird sehr viel Pale Ale verlangt. So, das sind Biere, die deutlich hopfig sind und in eine sehr schöne frische Richtung gehen. Meistens, wenn man jetzt nicht direkt so ein Triple hat. Ich glaube, es ist einerseits das und auf der anderen Seite konzentrieren sich die Leute dann auch, oder die gehen ein bisschen saisonal mit, was ganz geil ist. Also auch die Nachfrage saisonal. Das heißt, im Winter wird super viel Porter verlangt. Es wird nach Doppelbock gefragt. Also irgendwie ist es ein bisschen so, als würde sich dieses Weinwesen, was es gibt mit klassisch, ich trinke jetzt im Winter Rotwein und im Sommer Weißwein, ist ja erstmal auch so ein Beginner-Ding. Auch aufs Bier durchsetzen oder übertragen, sodass man halt so im Winter erstmal die dunklen und malzigen Sachen probiert, im Sommer dann die abgefahrenen, die hellen Sachen, die hopfigen Sachen. Was ich total persönlich schön fände, wäre, wenn sich mehr alte deutsche Bierstile durchsetzen würden.
Was ich also als Quintessenz sehr spannend finde, ist, dass wir bei unserem ersten Termin heute Morgen gehört haben, dass Bremen bezüglich Veränderung auch bei Bier total zäh ist. Und dass es ein langsames Draufhinarbeiten ist. Das klingt bei dir jetzt ganz anders.
Das fühlt sich hier halt auch anders an. Also ich meine, das ist jetzt nicht Berlin und das ist nicht Schottland, in dem es normal ist und es ist nicht Hamburg so. Braucht sicher länger als in einem riesengroßen Standort, wo das halt irgendwie schon normal ist oder wo es dann halt so angesagt ist, weil da irgendwie die ganzen Hipster rumhängen und dann halt irgendwie am Craftbier trinken sind. Aber ich glaube, dass das dafür hier nachhaltig passiert. Also ich glaube, dass man die Leute, also die Leute, die sich jetzt ein Bremer Bier kaufen, die freuen sich halt und die machen das auch mit der Ansage, so jetzt ist es endlich mal wieder ein wirkliches Bremer Bier.
So. Ganz viel Lokalpatriotismus.
Ja, ja. Und ich glaube, dass man den Bremer vielleicht eher so glücklich macht oder so bekommt und selbst wenn es ein bisschen länger dauert, wie gesagt, also eigentlich, ich habe nicht das Gefühl, dass es so lange dauert.
Das heißt, im Grunde ist euer Vorteil die Größe einer Stadt dann auch, oder?
Ja.
Der Lokalfaktor.
Ja. Eindeutig. Also ich glaube, selbst mit der Größe in Hamburg wäre es schwierig, mit der Größe in Berlin wäre es super schwierig. Ich glaube, es ist echt wirklich perfekt, dass diese Brauerei hier sitzt.
Neue Location. Wir sind zu Gast in Bremens wohl größter Craft-Beer-Bar am Wall. Und mit uns spricht der Inhaber.
Michael Solms.
Und du bist...
Ja, nennen mich Gastronom. Mhm. Klingt immer so ein bisschen komisch. Aber ich denke mal, dass ich Gastronom bin, ja. Gibt keine andere Bezeichnung. Veranstalter und Gastronom. Mhm.
Sehr schön.
Und aber eigentlich nicht nur. Du hast ja auch diesen Bierverlag sozusagen, oder? Ich meine, das ist sozusagen. Der steckt ja auch mit drin.
Ja, ich glaube, wenn du 4 Bars hast, dann ergibt sich das zwangsläufig, dass du natürlich dann größere Mengen einkaufen kannst. Mhm. Und dann natürlich auch ein Interesse daran hast, dann das direkt zu beziehen. Mhm. Natürlich kaufe ich auch bei Zwischenhändlern, aber generell strebe ich schon an, das direkt zu beziehen von den Brauereien.
Unser erster Termin war heute bei Tobias Grebhans. Ja, er hat dich gelobt, er sagte, du seist ein Leidenschaftstäter sozusagen. Du seist mit Leidenschaft dabei. Das war eigentlich eine gute Sache. Weil wir wiederum haben uns gewundert, warum dieses gute Stück in Bremen steht und nicht in Hamburg.
Ja, Hamburg ist einfach ist noch hinterm Berg. Also ich meine, Hamburg ist halt Hamburg. Was soll man dazu sagen?
Ah, dieses Bremer-Hamburger-Ding.
Du kommst gar nicht aus Bremen, oder?
Ich komme nicht aus Bremen. Ich komme eigentlich aus Hannover. Uneigentlich komme ich sogar dann noch weiter südlich aus Siegen.
Ich habe in Marburg. Ihr seid doch die Neutralität in Person nach
Hannover. Ja, aber ich beobachte das. Ich war jetzt auf den Internorga und habe mir das da auch angeguckt. Und dann gibt es halt ein altes Mädchen. Und dann gibt es jetzt natürlich auch Überquell. Es gibt den Galopper und das war's dann. Also das ist für so eine Millionenstadt ziemlich dünne.
Es gibt ja vereinzelt noch mehr, aber du hast recht, das ist natürlich ausbaufähig wie
überall.
Was gibt's
noch?
Aber gerade weil es ziemlich dünn ist, wäre es doch für dich perfekt, so eine Bar da aufzumachen.
Ja, ist ja nicht so, dass ich da nicht auch schon mal drüber nachgedacht habe. Der Grund hier, warum ich das gemacht habe, war eigentlich das Bierfest. Also wir sind eigentlich jedes Jahr in eine andere Stadt gegangen. Irgendwann wollte ich natürlich auch in diese tolle Stadt, die ich schon immer gemocht habe, ein Bierfest veranstalten. Das machen wir jetzt auch hier um die Ecke am Hillmannplatz, mitten in der Stadt. Mittiger geht's gar nicht. Ganz nah am Bahnhof und da schlagen wir dann unsere Zelte im wahrsten Sinne des Wortes auf einmal im Jahr und das war von Anfang an einfach ein super Erfolg und ich habe mich da so wohl gefühlt, auch mit den Menschen, also wirklich sehr offen und sehr interessiert gegenüber dem Thema und irgendwann habe ich gesagt, hier musst du eine Kneipe machen und dann habe ich ein bisschen gesucht, mich umgehört, so ein paar Köder ausgelegt und dann irgendwann habe ich mir das hier angeguckt. Also ohne Bierfest geht es offensichtlich nicht. Also ich muss am Bierfest machen.
Ich finde das ganz beachtlich. Ich war sehr gespannt, wie das hier aussieht, weil es sieht im Internet weitaus ungemütlicher aus, als es hier ist, wenn ich hier ankomme. Das sah so,
das hab ich noch
so
nie
riesig
gehört.
Aus. Ja, es sah irgendwie leicht ungemütlich aus, aber so ist es ja tatsächlich echt ganz, ganz smooth hier. Aber 45 Biere am Hahn. Geht es größer, weißt du das?
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich würde schon gerne mal die 50 von Stone schlagen. Mhm. Mal schauen. Also geht immer mehr. Ob das wirklich Sinn macht, das weiß ich nicht. Wir haben mit 24 angefangen in Hannover, dann in Braunschweig auch 24. Es geht mehr als 24, da bin ich fest von überzeugt. Ob es jetzt immer 40 sein müssen, das weiß ich nicht. Aber einmal 50 oder 51 bauen.
Sind es hier 40 oder 45?
40.
40, okay.
Und einen Wasserhahn.
Seit wann seid ihr jetzt hier?
Ja, genau ein Jahr.
Genau ein Jahr.
Ja.
Und das Gefühl, wie wird es angenommen?
Das Gefühl ist gut und angenommen wird es auch gut.
Das ist
und,
super.
Wir sind in einer total verrückten Lage hier, ehemalige, ganz alte Einkaufsstraße, die dann irgendwann, glaube ich, so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ja. Das hat sich verlagert hier. Wir sind zwischen den Welten, also so Innenstadt, Viertel und jeder vermeintliche Fachmann, Gastronomiefachmann, hat den Kopf geschüttelt über die Lage.
Das hat der Tobias Greban heute Morgen auch gesagt.
Ja.
Er sagte Leidenschaftstäter, aber die Lage würde er als schwierig empfinden.
Ja, deshalb höre ich auch selten auf irgendwelche Menschen und schlafe lieber dreimal darüber, aber dann lasse ich mein Bauchgefühl sprechen und weiß, was ich kann und was wir können, meine Mitarbeiter und ich, und was die Szene kann und was dieses Bremen kann. Und dann war ich mir sicher, dass das läuft. Läuft ist relativ, vielleicht für den einen oder anderen Supergastronomen mit Standardbieren, der sieht das vielleicht anders. Aber ich habe da einen anderen Ansatz und bin glücklich damit.
Du hast hier natürlich tatsächlich, wenn du internationale Kundschaft haben willst in Bremen, dann bist du hier ja genau richtig, denke ich mal. Ne? Viele Leute, die hier mal für ein, zwei Tage sind und Hotels buchen, also sind ja wahrscheinlich eher in der Nähe. Und die sind dann auch gewohnt, dass es so viele Biere gibt, oder?
Ja, also das ist glaube ich klar, dass die Engländer, Amerikaner uns voraus sind oder Skandinavier und dass die einmal Craft in Google eingeben oder vielleicht dann Raid Beer gucken, dass die uns sofort finden. So geht es mir in anderen Städten aus.
Ja.
Ich mache ja da nichts anders. Aber davon, ich weiß nicht, wie viele Touristen hier sind, sicherlich noch mal mehr als in Hannover. Mhm. Aber davon kannst du jetzt allein nicht leben. Aber tatsächlich, die sind sicherlich hier.
Mhm. Das heißt, die Mehrheit ist tatsächlich local?
Wir machen keine Umfragen, aber gehe ich mal von aus, ja. Und es ist immer wieder toll, dass eben in dieses Niemandsland dann doch Leute finden. Aber das ist ja auch... Das Viertel ist 10 Minuten von hier. Also wenn man nicht für was Gutes 10 Minuten laufen möchte, dann hat man, glaube ich, nicht wirklich Bock. Und wenn man sich den Freitag und den Samstag, aber auch Wochentage mal anschaut, dann ist das für diese komische Lage schon verdammt gut.
Du sagtest einen anderen Ansatz. Was für ein Ansatz ist das?
Naja, der Ansatz weg von der herkömmlichen Gastronomie. Das fängt bei Küche an. Dann geht es über Bedienung, es geht vielleicht um das ganze Industrielle, dieser Druck der Industrie, Gastronomie, der Biere, der Absätze, der Hektoliter, der WKZs, der Unterstützung, das findet ja hier gar nicht statt. Also das ist hier alles... frei und individuell und ich glaube, wenn du sowas machst, dann hast du einfach ein anderes Gefühl dafür.
Wie bist du zu diesem Geschäftsmodell gekommen, also zu dieser Idee, im Craft-Beer-Bereich tätig zu werden, gastronomisch und bierverlagstechnisch?
Die Idee zu diesem Konzept, zu dieser Art, eben wirklich nur Dresengeschäft zu machen, ganz klar, kommt aus England. Es ist immer ganz witzig hier in Deutschland, wo wir oftmals vieles besser wissen und auch dann unsere Besserwisserei auch immer wieder kundtun wollen. Und man dann sagt, aber sag mal, die Engländer, da bezahlt man am Dresen. Und man einfach das darüber hinweg sieht. Also manchmal denke ich, ich bin auf einer Insel, lache mich natürlich innerlich tot, weil ich ja genau weiß, was ich will. Und ich glaube, die Engländer wissen auch, was sie wollen. Und warum funktioniert es denn da? Warum muss ich denn hier mit einem Schürzchen und einem Tablettchen rumlaufen? Klar, mag das für den einen oder anderen Gast besser sein, aber gerade für unser Thema ist es eh besser, an Dresden zu gehen, zu gucken, zu probieren und sich einfach auf dieses Thema einlassen. Das kann keine Bedienung. Natürlich ist es auch aus finanziellen und wirtschaftlichen Gründen einfacher, keine Bedienung zu haben. Sondern da kann man natürlich auch den einen oder anderen Euro sparen. Und somit denke ich, all das, was ich kann, also ich bin kein super Erfinder, aber ich glaube, dass ich sehr viele Dinge zusammenführen kann und da eine Essenz rausziehe und dann auch relativ zügig umsetze. Und wir sind frei und wir sind in der glücklichen Lage, überall hinreisen zu können. Also Augen auf, gucken und umsetzen. Und dann kommt eigentlich alles von selber.
Ich entnehme dem, du warst auf Reisen und hattest den Wunsch, sowas aufzumachen. Oder ist das zu naiv gedacht?
Also sagen wir mal, der Wunsch entsteht beim Gehen und ich wusste nicht, was ich für einen Wunsch habe. Ich wollte einfach mich verändern. Wir haben halt mit einer ganz klassischen, verpflichteten Gastronomie angefangen. Haben wirklich da das Glück, dass wir eben auch andere Produkte da mitspielen können, spezielle Produkte, und haben das dann in den letzten 7-8 Jahren, da fing es an, eben mit ein paar Spezialitäten angefangen. Daraus hat sich dann eben immer mehr auch
in Craft
Beer in Hannover, genau, ja.
Klar.
Also, das ist eine ganz klassische Gastronomie mit Küche, und in Deutschland gibt es ja keine Bar mit Kneipe. Einen Namen dafür weiß ich nicht, Bar mit Kneipe würde ich es nennen. Einen anderen Begriff fällt mir nicht ein. Und dann hat sich das weiterentwickelt. Dann kam natürlich klar der Enthusiasmus für Neues. Hey, da sind auch Deutsche. Fritz Wölfing fing an mit Fritz Ale früher noch. Dann hatten wir das am Hahn und dann ist es einfach so, wie das Trüffelschwein einfach immer weiter geschnüffelt, wo kriege ich noch was, wo geht's weiter, und schon hängt man da drin, und dann war es einfach ein wahnsinniges Hobby für mich.
Meinst du die Craft-Beer-Geschichte, Trüffelschwein-mäßig?
Genau, ja, genau, immer wieder suchen, was gibt es denn, was kannst du denn besorgen, das war vor 6 Jahren.
Da warst du ja früh dabei in Deutschland, weil die meisten sprechen so von 2014, 2015.
Das weiß ich nicht. Also wir haben, wie gesagt, viel mit Belgiern angefangen. Mhm. Damit fing eigentlich alles an, wo ich auch schon gesagt habe, hey, was geht denn hier ab? Und andere fahren da nur durch und erinnern sich an die beleuchteten Autobahnen. Mhm. Und also von daher hat sich das einfach immer weiterentwickelt und der Horizont hat sich erweitert. Wahrscheinlich war es auch eine Art Hobby und ist immer noch ein Hobby. Also Hobby zum Beruf gemacht oder begleitend, was man will.
Und wenn Gäste jetzt hier reinkommen, wie ist es mit deinem Service? Sind die genauso drin wie du? Das heißt, es ist ja eine irre Auswahl. Das kenne ich ja sonst habe ich irgendwie 8 Hähne und dann gibt es noch ein paar Flaschenbiere. Aber hier so stehst du erstmal davor und denkst so, wow, okay. Sind die alle so fit, dass jeder dir sagen kann, was suchst du? Das und das könnte passen. Man kann vorher probieren.
Also ich würde nie sagen, dass wir fit sind, weil wir einen Job machen, wo wir Menschen brauchen. Mhm. Für die Gastronomie Menschen zu finden, ist noch mal schwieriger. Es ist alles schwieriger. Also wir müssen auch Kompromisse eingehen. Mittlerweile, in der heutigen Zeit. Es gibt einen Arbeitskraftmangel, vor allem auch in der Gastronomie. Das ist einfach, ich glaube, jeder reißt sich mittlerweile um die Leute. Also von daher würde ich sagen, das ist nicht immer einfach. Ich versuche, die Leute zu begeistern. Habe natürlich am liebsten auch bieraffine Menschen, die vielleicht auch schon mal gebraut haben, die auch eben rumreisen, eben sich Dinge angucken, sich begeistern lassen. Dann kommt das Bierthema von selbst. Und ich glaube, dann packt es auch die meisten. Und hier ist natürlich Probieren erlaubt und das Fachsimpeln. Und daraus entstehen wunderbare Menschen. Und ich bin da sehr, sehr glücklich mit. Und wenn man unsere Bewertungen anguckt, dann ist das schon ganz ordentlich. Dann hast du natürlich einen Ausreißer. Das ist dann so, vielleicht ist es aber auch einer, der einen Cider haben will und einer hinterm Tresen rümpft so, vielleicht aber auch nur aus Spaß die Nase, und schon geht das in die falsche Richtung.
Das ist das Problem der Bewertung. Ne?
Ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir fantastische Menschen, die aber auch lernen. Und ich glaube, das ist auch so ein Miteinander. Weil wenn ich hier gutes Publikum habe, dann ist es interaktiv. Dann spricht man vielleicht im Gespräch, entwickelt sich was. Der Barmann lernt was dadurch, der Gegenüber lernt was und schon ist man im Gespräch, probiert vielleicht selber dann nochmal, oh, das habe ich gar nicht so gesehen. Aber schon entsteht das, was ich haben will, Kommunikation.
Darum geht's.
Nur darum.
Bier verbindet, Craft Beer verbindet.
Ja, ja, absolut. Also die Kommunikation ist unfassbar wichtig. Wir können auch Biere empfehlen, die dann nicht ankommen. Wie gesagt, hier kann jeder mehrere Biere probieren, natürlich kostenlos, und kann sich dann so langsam rantasten. Das ist hier alles erlaubt.
Wie ist das mit der Bandbreite? Kuratiert ihr die oder gibt es ja Klassiker, die immer im Programm sind? Ist hier ein ständiger Wechsel oder wie geht das?
Also ich würde sagen, es gibt Klassiker, aber von der Brauerei her, aber nicht vom Bierstil. Also ich habe ganz klar meine Vorlieben, die ich dann auch gerne am Hahn habe.
Ah, da bist du ganz Chef hier.
Ja, unbedingt. Also wer soll es denn sonst machen?
Korrekt.
Das mache ich auch. Natürlich.
Welche
klar,
sind das?
Bitte?
Welche sind das? Kleine Zwischenfrage.
Naja, unbedingt Heidenpeters. Wir haben gerade eben wieder Wild IPA, NIPA. Das Stout hat mir eben mein Barmann gesagt, Tim, hey, hast du das Stout probiert? Und der ist Waliser und er ist total begeistert. Das
war das Wild IPA, ne?
Genau, ja, ja. Ihr habt das Wild IPA mit Apfelsaft und Tannennadeln gebraut. Und ich finde es immer wieder spannend. Dann haben wir auch gerne Demolen am Hahn aus Holland. Auch immer wieder belgische Klassiker. Also man hat das schon, aber das heißt nicht, dass wir nicht wieder was Neues entdecken und wieder neue Stile. Wir hatten letztes Wochenende Brew Age aus Wien da und auch das ist gut. Also das sind leckere Biere und wir testen immer wieder was an. Wir müssen nur nicht jetzt die tausendste Mono-IPA-Brauerei haben. Mm. Und das 500. langweilige Pale Ale. Also das ist dann irgendwann, auch wenn diese Menschen auch alle nett sind und alles schön ist, aber irgendwann langweilt es dich, weil das haben wir auch schon gehabt. Mhm. Und dann nehmen wir lieber die Klassiker, als jetzt, sagen wir mal, vielleicht was nett klingendes, aber dann doch geschmacklich nicht so geiles ist, wo wir nicht ganz so hinterstehen.
Hängt dann in jeder Stadt dasselbe am Hahn? Also jetzt irgendwie sozusagen Braunschweig, Hannover, Bremen oder ist das auf die Städte zugeschnitten?
Nee, also wir karren hier in jede Stadt Bier und dann können diese wunderbaren Menschen vor Ort selber entscheiden, was sie dranhängen.
Ah ja, cool.
Angucken kann man sich alle Bars unter wehopyou.de. Mhm. Da sind immer die aktuellsten Tablists drin. Und wir haben eben, sagen wir mal, diese wunderbare Technik, dass jedes Bier, was wir einkaufen, direkt in die Datenbank eingepflegt wird und hier vor Ort über die Datenbank die Bildschirme direkt bespielt werden können. Das heißt, das schöne, aber doch manchmal lästige Tafelschreiben fällt aus und da steht dann eben schon alles drauf, was wir brauchen.
Und dann ist tatsächlich extrem praktisch.
Aber ansonsten kann, wie gesagt, jeder selber entscheiden. Und das ist manchmal super spannend, wenn man in die jeweilige Bar geht und sieht, hey, geil, was ist denn hier am Hahn? Das hast du eigentlich schon fast vergessen. Mhm. Und dann hängt wieder da was. Und total toll. Und das macht auch allen Spaß. Und ich habe noch nie irgendwie eine Eintönigkeit entdeckt. Also natürlich, und das hast du ja auch gefragt, haben wir immer alle Bierstile am Hahn. Natürlich für Onkel Otto und Tante Erna haben wir dann die leichteren, bekannteren Bierstile.
Und dann will ja nicht erschrecken, ne?
Genau.
Das Ganze ist
das
halt
helle, das Pilz. Aber wir haben eben nicht die klassischen Biere, die man so kennt, sondern wir haben natürlich einen Pilz. Aber das ist eben von einer anderen Brauerei und dann empfehlen wir das. Oder das helle ist eben nicht von den bekannten Brauer aus München, sondern da haben wir eben wieder auch was. Und dann haben wir natürlich die Fruchtbiere, mit denen wir immer irgendwelche Einstiege haben können. Immer leichte Naipas oder Saisons. Man spürt sehr, sehr schnell, ob derjenige wirklich ein schönes, harziges IPA oder sowas haben will oder doch eher die fruchtige Schiene. Und dann ist aber generell immer alles da. Und natürlich, das habe ich eben vergessen, jetzt spiele ich den Ball natürlich wieder zurück zu meinem lieben Tobias, Grebhahn-Biere sehr, sehr gerne hier gesehen. Und ich finde es auch gut, dass er mich lobt, weil am Anfang mochte er mich nicht. Und das ist schon toll.
Deshalb hast du dich jetzt gerade so gefreut.
Nein, das ist finde ich gut. Er war, glaube ich, skeptisch, dass da so ein komischer Typ aus Hannover kommt, ein Bierfest macht und auch noch eine Kneipe. aber das finde ich toll, dass Mama mich jetzt wenigstens respektiert und wahrscheinlich auch mag. Und ich liebe ihn als Menschen und seine Biere liebe ich noch mehr.
Das heißt, die lokale Note findet dann auch statt in den jeweiligen Städten, dass die da in irgendeiner Form auch immer berücksichtigt werden, damit dieses Ding auch eingebunden ist in den sozialen Kontext dort.
Ja, das ist jetzt nicht zwingend notwendig, aber selbstverständlich kommt immer die Frage, gerade von Auswärtigen und vor allem von ausländischen Gästen, was habt ihr an lokalen Sachen? Und da ist Grebhahns immer weit vorne und kommt auch durch seine fantastische Biervielfalt da auch immer an.
Und was habt ihr dann Hannover, dann Maschsee oder was?
Genau, hier haben wir auch die Braumanufaktur, Bremer Braumanufaktur am Hahn. Mhm. In Hannover haben wir Maschsee, Rubens, manchmal sogar ein Hobbybrauerbier am Hahn. In Braunschweig dann Krabs. Das ist ja auch, haben wir auch jetzt eine Brauerei, die tolle Biere macht. Und
Und sagen wir mal ganz kurz zu dir, aus was für einer Ecke kommst du grundsätzlich? Also warst du ein Leben lang Gastronom oder bist du Quereinsteiger? Oder?
Nee, ich bin tatsächlich Quereinsteiger. Ich habe Geologie in Marburg studiert und hatte eigentlich gedacht, dass ich da irgendwo im Brückenbau oder Tunnelbau tätig bin. Und dann bin ich bei einer Ölfirma in Hannover gelandet, wo Exxon, ich eigentlich gar nicht, ExxonMobil, genau, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Und habe dann einfach gesehen, dass das eigentlich meins ist und bin dann auch da geblieben. Habe leider nie in den 5 Jahren, wo ich angestellt war, oder 4, eine Festanstellung bekommen. Und habe mich dann selbstständig gemacht und war dann als Sedimentologe in der Ölindustrie 5 Jahre tätig. Und dann gab es halt eine kleine oder eine Delle, hatte nichts zu tun. Und dann habe ich mal gedacht, obwohl ich es nie machen wollte. Viele, glaube ich, wollen unbedingt hinterm Tresen stehen. Ich wollte das nie. Und dann habe ich es doch gemacht und das Resultat sieht man. Ich glaube, es gibt nur ein Thema. Die Preise müssen noch attraktiver werden. Und es muss irgendwann mal so sein, dass du einen Kasten für 19,90 € oder sagen wir mal 25 € im Getränkemarkt kaufen kannst. Und ich glaube, dann nimmt es nochmal eine. Ich glaube, letztendlich 25 € juckt keinen. Oder viele nicht. Viele nicht. 25 €. Und wenn du da einfach ein gutes Bier hast.
Du würdest auf eine einsame Insel verschlagen werden. Welches Bier nimmst du mit? Du darfst dir eins aussuchen, davon so viele mitnehmen, wie du magst.
Dann nehme ich das Heidenpeters New England IPA mit.
Okay. Na, sehr gut. Das ist tatsächlich mal die schnellste Antwort, die wir in dem Bereich jemals gehört haben.
Sie war wirklich sehr schnell, ja.
Da bade ich drin.
Ob so ein Bad in Heidenpeters New England IPA gut für die Haut ist, weiß man nicht, aber für die Laune kann ich mir vorstellen, funktioniert das auf jeden Fall. Wir haben eine kleine Anmerkung, liegt uns ein bisschen auf der Seele, einfach deshalb, weil das für einen Podcast natürlich essentiell ist, nämlich die Sache mit dem Ton. Stefan.
Ja, das ist natürlich immer, man versucht natürlich immer, das so gut wie möglich hinzukriegen, aber wir haben es in dieser Folge bei ein paar Interviews halt einfach gemerkt, wenn man in einer Brauerei steht und da geht dann auf einmal die Kühlung an, dann ist das halt einfach laut. Also wir hoffen, man kann es halbwegs verstehen, und bei dem Interview mit der Jana in der Union Brauerei, da war halt hinten eine Rentnerverkostung und die ist zwischendurch mal kurz außer Rand und Band und sie ist auch noch krank und spricht relativ leise, also ich hoffe, man kann das alles halbwegs verstehen.
Manchmal ist das der Situation geschuldet, wobei wir da schon mit gutem Equipment arbeiten. Und ja, für uns hört sich das immer durchaus verständlich an. Ich hoffe, ihr stimmt uns dazu.
Ja, aber kommen wir zu den Bieren. Wir haben ja zwei getrunken während des Podcasts, haben uns natürlich geteilt, wir trinken ja nicht so viel Bier. Und einmal das Coco Vorist von der Union Pilot Brew Serie. Das ist ein Pale Ale, was mit Kokoschips angereichert ist. Das ist tatsächlich ein toller Geschmack und ein super Sommerbier, würde ich sagen. Und genauso süffig ist tatsächlich auch von der Grebhahn Mabuse Serie das Utopia Weizen. Er erzählt ja im Interview, dass er Weizen eigentlich gar nicht mag. Dafür ist es aber super gelungen. Es ist ein Session Wheat IPA und es ist leicht zitronig, es ist recht süffig, es ist recht herbe, also es schmeckt eigentlich gar nicht wie ein Weizen. Wahrscheinlich mag es deswegen auch.
Weizen mag, genau. Aber schön für den Sommer auch. Wir kommen zu den Terminen, die möchten wir euch nicht vorenthalten, damit ihr wisst, was ihr tun könnt die nächsten Tage, gerade wenn jetzt der Sommer kommt. Es beginnt die Zeit der Craft Beer Festivals und wir starten am 20. und am 21. April. Da findet zum dritten Mal das Stuttgarter Craft Beer Festival statt im Witzemann in der Quellenstraße 7 in Stuttgart. 27. und 28. April. Gibt es die 6. Kieler Craft Beer Days an der Halle 400, startet Freitag um 16 Uhr, Samstag um 15 Uhr. Das wird sicherlich wieder eine schöne Geschichte mit vielen schicken Brauereien dort vor Ort. 27. bis 30. April findet das Festival der Dortmunder Bierkultur 2018 statt, und zwar am Dortmunder U in Dortmund. Am 4. bis zum 6. Mai könnt ihr das Berliner Bierfest besuchen im Brauhof Lemke am Hackeschen Markt. 25. und 26. Mai finden in Bremen die 5. Bremer Craftbeer-Tage statt, und zwar bei der Union Brauerei in der Theodorstraße 12. Da könnt ihr uns übrigens auch treffen, wir schauen uns da auch mal um. Am 1. und am 2. Juni findet das Handgemacht Frühling 18 Fest statt in der Kulturbrauerei in Berlin. Wer da schon mal weiß, das ist ein total charmanter Ort. Es gibt dort 30 verschiedene Brauereien und dazu, Achtung, Musik und Liegestühle und leckeres Essen. Ich sag mal, das klingt nach einem runden Programm.
Mehr kann man gar nicht erwarten.
Mehr kann man nicht erwarten, wenn das Wetter dann noch stimmt, sage ich mal. Steht einem grandiosen Frühlingstag nichts mehr im Weg. Obwohl, Juni sind wir ja schon fast im Sommer, ne?
Wir haben einen Newsletter. Wie bekommt man den?
Indem man sich auf unserer Website www.hopcast.de mit 2H, wir werden nicht müde, es zu betonen, anmeldet. Und zwar gibt es da gleich auf der Startseite dieses Feld Newsletter, draufklicken, anmelden. Keine Angst, wir spammen euch nicht zu. Es geht tatsächlich darum, euch einmal im Monat zu informieren, was liegt an bei uns, was planen wir für die nächsten Folgen. Wir planen kleine Umfragen, es gibt Interviews und News aus der Bierszene, damit ihr da nichts verpasst und vor allen Dingen immer so einen leckeren kleinen Biersnack in eurem Postfach habt.
Ja, das war's von uns für heute.
Genau, ihr findet wie immer alles weitere auf unserer Homepage, also die Links zu dieser Folge, mehr Infos und Fotos zu unseren Interviewpartner, und insofern schaut euch da mal um, wenn ihr interessiert seid, wie das da aussah, wo wir unterwegs waren, www.hopcast.de. Ansonsten tatsächlich war es das jetzt von uns heute. Wir wünschen euch einen schönen Tag, schöne Nacht, wann immer ihr das hier hört.
Und sagen Tschüss.
Ahoi.